Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Bist du überzeugt von Skripnik?
Ich bin davon überzeugt, dass die Verantwortlichen bei Werder Bremen...
Bist du überzeugt von Skripnik?
Nein, ich kann nur sagen, die Fachleute von Werder Bremen, Marco Bode und auch der Manager, haben sich dafür entschieden und auch der Aufsichtsrat und Vorstand haben gemeinschaftlich
den Trainer Skripnik ausgewählt. Bist du überzeugt von Viktor Skripnik?
Die Frage stellt sich gar nicht,
weil ich
bin gar nicht nah genug dran. Ich kann nur denen vertrauen, die dort in Bremen die Entscheidung gefällt haben. Und es hat sich nichts an diesen Entscheidungskriterien geändert.
Du bist bei uns Experte, um eine Meinung zu sagen.
Ja.
Vertraust du Skripnik? Ist das der richtige Mann, ja oder nein?
Ich lasse mich doch hier nicht nötigen, wie ich zu antworten habe. Ich vertraue einfach den verantwortlichen Personen von Werder Bremen, dass sie die richtige Entscheidung für den Verein treffen. Und nach drei Spielen oder zwei bei diesen Spielpaarungen,
also ja, was hast du denn geglaubt? Die gewinnen in München, die letzte Saison.
Glaubt denn jemand geglaubt, die gewinnen in München? Oder glaubst du denn, dass sie in Gladbach? Das ist doch ganz normal für einen Verein mit der Prägung von Werder Bremen, dass er in diesen Spielen es ausgesprochen schwer hat.
Liebe Zuhörer, ihr habt soeben etwas sehr Seltenes gehört. Heribert Bruchhagen weigert sich auch als Sky-Experte auf die Frage, ist Skripnik noch zu gebrauchen, mit einem eindeutigen Ja oder Nein zu antworten. Dieselbe Frage wurde übrigens auch den Zuschauern gestellt, ohne die Antwortmöglichkeit weiß nicht. Nur Ja oder Nein dafür oder dagegen, anscheinend gibt's also kein Mittelding mehr. Und was ihr jetzt nicht sehen konntet, da es nur zu hören war, begleitet wurde die ganze Gegenrede Heribert Bruchhagens von einem doch recht süffisanten Grinsen von Christoph Metzer, der neben ihm saß, auch als Experte, und er konnte es anscheinend nicht fassen, dass sich da jemand einfach nicht festlegen wollte. Und das zeigt vielleicht ganz gut, woran es in der Berichterstattung manchmal fehlt. Deshalb habe ich es als sehr langes Intro gewählt. Und damit herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz. Ich bin der Max Jakob Ost, bei Twitter der @genetzer, und ich freue mich, dass ihr jetzt zuhört. Inzwischen gibt es eine klare Ja- oder Nein-Antwort auf die Frage nach Skripnik, und die Antwort lautet Nein. Die erste Trainerentlassung am dritten Spieltag der Bundesliga. Und aus diesem Grund haben wir auch im Rasenfunk unser Programm geändert, und ich begrüße heute mal drei Gäste, zumindest am Anfang dieser Schlusskonferenz. Zum einen wäre da mit seinem Debüt im Rasenfunk, worüber ich mich sehr freue, Marc Wiese, angehender Sportjournalist und bei Twitter als @sportwiese unterwegs. Servus Marc.
Moin Max.
Schön, dass du mit dabei bist. Außerdem eine bekannte Stimme aus dem Rasenfunk, ihr kennt ihn schon aus einigen Folgen, Henrik Buchheister, ebenfalls freier Sportjournalist mit einem Fokus auf allen Nordvereinen, das passt heute irgendwie. Servus Henrik.
Hallo in die Runde, hi.
Und jetzt am Anfang noch zum Skripnik-Teil dazugeschaltet, er hat private Termine für uns aufgeschoben, ich verbeuge mich dankend, André Angioelo, ebenfalls freier Sportjournalist, und ihr habt ihn hoffentlich schon sehr oft gehört im sehr empfehlenswerten Weserfunk, einem Werder Bremen Podcast. Servus André.
Moin.
So, bevor wir mit Werder beginnen, muss ich noch folgenden Rasenfunk-Unterstützern danken. Guido Bauer, Nina Nashorn, Grüße an der Stelle, und Hendrik Schulz. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Wer das auch tun möchte, kann auf rasenfunk.de/unterstützen gehen. Aber jetzt wollen wir auch wirklich reingehen in diesen Spieltag. Und da war das beherrschende Thema nach dem Spieltag eben die Entlassung von Viktor Skripnik. André, von der Jobzusage bis zu Spieltag 8 bis zu einer Entlassung an Spieltag 3. Da muss ja so einiges passiert sein. Welche Dynamiken haben denn deiner Meinung nach zu der Entlassung von Skripnik geführt?
Ja, also die Ergebnisse und vor allem aber auch die Spielweise sicherlich. Also es ist ja immer eine Sache, dass man vielleicht verliert, gerade gegen Teams wie Bayern oder jetzt eben auch Gladbach. Aber wenn eine Mannschaft da auf dem Platz steht, wo man als neutraler Zuschauer und erst recht natürlich als Fan dieser Mannschaft einfach nur noch ratlos ist, fassungslos ist, was da auf dem Platz passiert. Eine Mannschaft, die von der individuellen Qualität her zumindest nicht so schlecht ist und trotzdem sich präsentiert, als ob sie komplett Bundesliga-untauglich ist, dann ist das halt was, was viele vorher schon oder schon seit längerem gesagt haben, aber inzwischen dann offensichtlich auch die Verantwortlichen begriffen haben.
Und dementsprechend kam es jetzt dann auch wahrscheinlich nicht so wirklich überraschend. Also ich muss sagen, meine größte Sorge war eigentlich, dass er während der Aufnahme entlassen wird und ich es nicht mehr in die Sendung einbauen kann.
Während des Spiels.
Ja, in der Halbzeit, so wie einst Toni Schumacher. Also ich vermute, es hat keinen von euch dreien so wirklich überrascht, dass es jetzt zu diesem Schritt kam. Oder möchte mir da jemand widersprechen?
ich hatte eigentlich schon das Gefühl, dass sie ihm das Spiel gegen Mainz unter der Woche und dann das am Wochenende drauf vielleicht sogar noch geben, eben um jetzt nicht die Situation zu haben, die man hat, mit diesem Gesichtsverlust dazustehen, erst diese Jobzusage zu machen. Er kann auch die nächsten 8 Spiele, muss er nicht gewinnen und ist trotzdem noch Trainer. Von daher hätte ich beinahe noch gedacht, dass sie ihm vielleicht noch die Chance geben, aber im Endeffekt ist die Entscheidung natürlich ist richtig und eigentlich überfällig.
Ich glaube auch, dass Frank Baumann sich damit nicht unbedingt einen Gefallen getan hat, dass er diese Aussage gemacht hat, weil Viktor Skripnik war ja eigentlich schon vor dem ersten Spiel, sogar vor dem ersten Pokalspiel, war er im Prinzip schon angezählt. Und da hat man es dann natürlich als Trainer auch schwer, aber Viktor Skripnik wirkte gerade in den letzten Wochen und im Prinzip schon nach den ersten beiden Pflichtspielen ziemlich ratlos und auch nicht so, als würde er der Mannschaft nochmal einen Kick geben können, dass sie wirklich jetzt auch sich stabilisiert. Und gerade die Defensive ist natürlich einfach viel zu wackelig und da haben ja auch die neuen Innenverteidiger nicht wirklich bisher das Ganze stabilisieren können. Mhm.
Ich finde, das ist eigentlich auch eins der Hauptprobleme. Also natürlich, die Ergebnisse sprechen gegen ihn und 4 Tore in einer Halbzeit gegen Gladbach, das ist dramatisch. Aber ich finde, dramatisch ist eben auch, dass Skripnik ja selbst überhaupt nicht ausgestrahlt hat, dass da möglicherweise bald irgendwas in die richtige Richtung gehen könnte. Also, dass er mit diesem Job als Bundesliga-Trainer fremdelt, das ist ja nicht neu. Das hat er auch mehrmals gesagt, dass er eigentlich die beste Zeit als Jugendtrainer hatte. Und in diesem Job eigentlich gar nicht genießen kann. Und ich finde, wenn das jemand so nach außen präsentiert und du dann so eine sportliche Krise hast und du dich dann fragst, ja, warum sollte man jetzt an diesem Trainer noch festhalten, der selbst ja überhaupt kein Glauben daran vermittelt, dass noch irgendwas gehen könnte, ja, dann ist es an der Zeit, das zu beenden.
Aber wann hat er das denn in der letzten Saison so ausgestrahlt, dass sein Vertrag verlängert wurde? André, vielleicht hast du für mich die Antwort.
Ja, darauf wollte ich eigentlich gerade zu sprechen kommen, weil letzten Endes aus meiner Sicht sind das alles Punkte, die man letzte Saison schon hatte, wo man das schon sehen konnte und wo letztlich aus meiner Sicht Werder eben auch nur durch den Kraftakt der Fans mit dieser unglaublichen Unterstützung den Abstieg verhindert hat. Und dann war es ja so, dass es dann im Prinzip den Konflikt oder Machtkampf oder wie auch immer man es sehen will, zwischen Achin als Sportdirektor und Skripnik als Trainer gab und Achin, der gerne Skripnik beurlauben wollte und einen neuen Trainer suchen wollte und das aber eben im Aufsichtsrat nicht durchbekommen hat und stattdessen selber sich einen neuen Job suchen musste, inzwischen bei 60 München ist. Daraufhin wurde der Frank Baumann als Ehrenkapitän und Werder Urgestein als neuer Sportdirektor unter Vertrag genommen. Da war dann natürlich schon ein bisschen klar, dass der jetzt wohl nicht gleich als erste Amtshandlung den Trainer entlassen würde. Wäre natürlich auf der anderen Seite immer noch der perfekte Zeitpunkt gewesen zum Beginn der Sommervorbereitung, zum Beginn zumindest mittendrin in der Kaderzusammenstellung und letztlich natürlich auch vor diesen ganzen Sachen, die du Max eben schon angesprochen hast, Jobgarantie für die nächsten 8 Spiele und dann im Juli erstmal den Vertrag des gesamten Trainerteams bis 2018 noch verlängern und sowas alles. Das ist natürlich jetzt ganz klar, da ist auch Baumann beschädigt durch dieses ganze Vorspiel. Nichtsdestotrotz war ich jetzt wirklich auch ein bisschen überrascht, dass es jetzt doch schon kam und was man so liest, ist es ja wohl tatsächlich auf der Rückfahrt im Bus zumindest kommuniziert worden, vor der Rückfahrt entschieden worden zwischen Baumann und Fibri nach Rücksprache mit Bode als Aufsichtsratsvorsitzender. Ich hätte jetzt tatsächlich vermutet, dass es vielleicht dann noch die nächsten 3 Spiele bis zur Länderspielpause weitergeht. Für mich ist Fakt, dass Skripnik auch ein Werder-Urgestein ist, hier große Verdienste sich erworben hat, vor allem als Spieler, auch als Trainer jetzt eingesprungen ist im Oktober 2014, als er gefragt wurde, die erste Mannschaft zu übernehmen, da es geschafft hat, den Klassenerhalt zu sichern und die Mannschaft im Prinzip sogar noch fast in die Europapokalränge gebracht hätte. Aber ich finde, im Verlauf der vergangenen Saison hat man schon klar gesehen, dass er letztlich überfordert ist als Bundesliga-Trainer. Und er hat es ja, ich glaube, Hendrik hat das eben schon angesprochen, er hat es ja auch selber so kommuniziert, dass er sich damit nicht wohlfühlt. Und deswegen war es letztlich auch für ihn, glaube ich, eine Erlösung, auch wenn er natürlich enttäuscht war jetzt im ersten Moment.
Okay, hoffen wir einfach mal, dass er es zumindest so positiv auffassen kann, weil dann könnte ich nämlich auch mit der Tatsache besser leben, dass er es im Bus auf der Rückfahrt erfahren kann, wo man sich dann auch gut zurückziehen kann nach so einer Mitteilung. Da kann man sich mal seinen ruhigen Ort suchen, wo man allein ist mit seinen Gedanken. Ich hoffe, sie haben es wenigstens nicht auf einem Rasthof gemacht. Also wenn das jetzt alles so stimmt.
Nur solange sie ihn wieder mit zurückgenommen haben, ihn da nicht abstehen.
Also das ist wirklich wahrscheinlich das, wofür er sich dann noch bedanken musste. Wahrscheinlich haben sie ihm Fahrtkosten in Rechnung gestellt. Nee, also ich frage mich, ob das vielleicht eine der Trainerentlassungen ist, wo man sagt, eigentlich kommt fast noch schlechter als der Trainer der verantwortliche Stab weg, der diese Entscheidung zu verantworten hat und der es auch jetzt bis da hierhin hat kommen lassen. Hendrik, wie siehst du das?
Ja, ich finde nicht nur eigentlich, sondern ich finde, das ist eine Tatsache, weil Skripnik seine Verdienste im Verein hat als Spieler, als Nachwuchsarbeit, was niemand anzweifelt, was ihm, glaube ich, auch die, was ihm die Werder-Fans auch hoch anrechnen. Ich habe heute irgendwo gelesen, da ist ein großer Veteraner, wird das auch bleiben, trotzdem, was da jetzt halt passiert ist, dass aber auch vollkommen ersichtlich war, dass er mit der Bundesliga eben überfordert ist, dass er das sogar selbst so gesagt hat und dann brauchst du Verantwortliche, die dann in der, ich finde dieses Szenario, man startet in der Sommerpause einen Neuanfang, das wäre ja super zu verkaufen gewesen, man hätte Skripnik irgendwie verabschieden können, hätte gesagt, ja, danke für alles, toll und jetzt machst du wieder die Jugendarbeit, wo du dich am wohlsten fühlst und wir starten jetzt irgendwie einen Neuaufbau mit einem neuen Trainer. Das finde ich wäre überhaupt kein Problem gewesen, das zu kommunizieren und dass man halt sagt, wir halten an ihm fest, wir verlängern sogar den Vertrag, gehen in die Saison und sagt dann aber nach 3 Spielen, ach nee, es läuft so furchtbar, jetzt müssen wir doch die Reißleine ziehen. Also ich finde, da stehen die Verantwortlichen, also allen voran natürlich Baumann, ganz blöd da und Skripnik, um den kann es einem beinahe schon ein bisschen leid tun, dass er sich in diesen 3 Spielen noch hat bloßstellen lassen.
Mhm. Ja, das glaube ich auch und man ist, glaube ich, im Vorstand auch einfach ein bisschen zu viel Risiko bei der ganzen Sache gegangen, weil man muss ja auch mal überlegen, wie die Tendenz bei Werder war. Skripnik hat angefangen, fulminant eigentlich bei Werder, sie haben eine Reihe von Spielen gewonnen, sind, glaube ich, Tabellenachter gewesen am Ende der Saison 14-15 und dann ab von da an ging es ja im Prinzip unter Skripnik nur noch bergab und man hat mit Ach und Krach die Klasse gehalten. Mhm. Und ja, dass man da dann nicht den Cut macht, kann ich auch nicht nachvollziehen, weil so wirklich eine Sicht auf Besserung gab es ja nicht und nun muss man im Prinzip zwar nicht mitten in der Saison, aber es ist der 3. Spieltag und jetzt kommt womöglich ein anderer Trainer, der eine andere Philosophie hat, den Kader nicht mit zusammengestellt hat. Also ich sehe das Ganze als sehr problematisch an.
Ich finde, man hat sich auch, weil du jetzt ansprichst, diesen Klassenerhalt mit Ach und Krach, den hat man sich ja auch schön geredet. Also ich war bei dem letzten Werder Heimspiel gegen Augsburg, wo dann Baumann noch sagte, ja, wir stehen hinter Skripnik, weil er hat auch schon andere schwierige Situationen gemeistert. Und wenn er damit diesen Klassenerhalt meint, also den hat ja in erster Linie nicht, so blöd das klingt, den hat ja in erster Linie nicht Skripnik gemeistert. Da haben die Spieler bei der Taktik mitgeredet. Da wurde die Mannschaft auch ein Stück weit, oder nicht ein Stück weit, sondern ich glaube zu großen Teilen getragen von dieser Euphorie oder von dieser Unterstützung, die dann plötzlich da war. Also das, wenn man das Böse anspitzen will, kann man ja sagen, dass Werder die Klasse nicht wegen Skripnik gehalten hat, sondern vielleicht sogar trotz Skripnik. Von daher finde ich auch, dass man sich bei Werder diesen Klassenerhalt auch schön geredet hat und man das hätte erkennen müssen nach der letzten Saison, dass man einen Neuanfang braucht.
Was mich ja zu einem interessanten Punkt bringt, also das Stichwort Kaderplanung fiel ja gerade schon im Zusammenhang mit, jetzt kommt ein neuer Trainer, der bei der Kaderplanung mit dabei war. Und ich frage mich, warum darüber eigentlich so wenig geredet wird. Wenn ich mir einfach angucke, wo die Probleme von Bremen liegen, jetzt schon ja fast seit Dekaden gefühlt, nämlich in der Abwehr und wie man den Kader verstärkt hat mit den beiden Königstransfers in Anführungszeichen, Max Kruse und Serge Gnabry vorne drin. Dafür hat man Yannick Westergaard abgeben müssen an Gladbach und hat dafür versucht, irgendwie neue Innenverteidiger zu holen. Aber das war immer die Achillesferse von Werder und es wurde quasi nochmal verstärkt dadurch, dass der eine Spieler, der da im Wesentlichen die Leistung gebracht hat in der Vorsaison, abgegeben werden musste an Gladbach. Da frage ich mich auch so ein bisschen, was soll da auch ein neuer Trainer mit einer neuen Philosophie bringen, außer seine Philosophie ist endlich mal eine Defensivphilosophie. Also die Kaderplanung ist doch auch ganz schön... Ja, tatsächlich. Also die Kaderplanung ist doch tatsächlich auch ein bisschen wild. Und ich finde, das ist so Punkt Nummer zwei, den man ansprechen kann, wenn man um die sportliche Führungsetage spricht.
Ja, absolut. Also man hat ja auch nicht unbedingt Spieler geholt, die jetzt schon bewiesen haben, dass sie auf hohem Niveau gut spielen können. Also Falu Dian hat mal irgendwie bei Freiburg gespielt, ist mir dabei jetzt auch nicht wirklich im Gedächtnis geblieben, dass er da besonders gute Leistung gebracht hat. Jetzt hat man da noch Niklas Moisander geholt, gut, das ist ein Nationalspieler, aber auch der hat ja direkt im Pokal einen ziemlichen Patzer gehabt und auch Lamine Sané macht jetzt keinen wirklich stabilen Eindruck und ich finde, man hat das ziemlich gut gesehen beim 2:0 jetzt am Wochenende, wie einfach das ging, diese Abwehr auszuhebeln mit einem langen Ball. Ich glaube sogar kurioserweise war es tatsächlich Westergaard, der den gespielt hat.
Ja.
Und da war die Abwehr einfach viel zu weit aufgerückt, stand an der Mittellinie und ja, mit einem so langen Ball die Abwehr auszuhebeln, das, da muss schon einiges zusammenkommen, dass das so einfach geht.
Ja, das ist ja mehrfach passiert. Das war ja offenbar Skripniks Herangehensweise für dieses Spiel, dass man eben ein bisschen höher steht. Nachdem es nach dem Bayern-Spiel, glaube ich, hieß, man spiele zu abwartend und zu defensiv, hat man es jetzt ein bisschen offensiver versucht. Aber das ging ja nun wirklich voll in die Hose. Das hast du ja bei den, ich glaube eigentlich bei fast allen Toren jetzt außer diesem Elfmeter in der ersten Halbzeit war, das ist ja das Problem, dass die Abwehr einfach viel zu offensiv stand.
Hm. Aber dennoch muss man doch auch irgendwie sagen, ich weiß nicht, André, du kannst mir gerne widersprechen, das eine war ein Spiel auswärts bei Bayern, das andere war ein Spiel auswärts bei Gladbach und dann haben wir noch ein Heimspiel gegen Augsburg, das verloren ging nach einer 1-0-Führung. Da war die erste Halbzeit aber in Ordnung und in der zweiten Halbzeit, da habe ich auch viele Fragen zu stellen, die mir noch beantwortet werden müssen. Aber ich finde, da hat Herbert Bruchhagen, den wir auch im Intro gehört haben, schon einen Punkt, dass man sagt, ja, was hat man denn erwartet von Bremen, wie sie auftreten? Und ich gebe zu, das war jetzt schon sehr chaotisch und wurde auch im Rasenfunk an beiden Spieltagen schon kritisiert. Aber wie gesagt, es kommt ja auch von irgendwo her. Die Stütze aus der Abwehr wurde abgegeben, es wurden neue Spieler geholt, sowas braucht seine Zeit. Also ich frage mich tatsächlich, ob man sich in Bremen überhaupt klar war, auf was man sich da einlässt in dieser Saison.
Ja, wobei ich tatsächlich, da würde ich jetzt erstmal Baumann relativ großes Lob aussprechen wollen. Ich finde, der Kader ist im Verhältnis zu den vorhandenen finanziellen Mitteln durchaus in Ordnung. Da gab es schwierige Abgänge, gerade in der Abwehrmitte natürlich und auch da vorne, aber ich denke schon, was man jetzt gesehen hat, es ist ja auch mal die Rede von drei Spielen, letztlich vier Spiele mit dem Pokalspiel in Lotte vorne dran, wo man ja auch irgendwie völlig verdient gegen einen Drittligisten ausgeschieden ist, wo das ja schon losging. Also es waren eben nicht nur diese beiden Spiele gegen vielleicht kleinere Mannschaften, Bayern und Gladbach und dazu, wo man vielleicht auch Pech hatte, sondern es begann vorher ja schon mit dem Lotte-Spiel. Und in allen vier Spielen, aus meiner Sicht, hatte man einfach das Gefühl, bei allen Spielern, die wissen einfach nicht, was sie da tun sollen auf dem Platz. Und wenn man erstmal davon ausgeht, das sind alles mehr oder weniger gestandene Profis, ob nun 2021 oder eher Ende 20 oder Anfang 30, aber die haben alle mal Fußballspielen als Profis gelernt, dann richtet sich mein Blick leider dann doch als nächstes an die Seitenlinie und gucke, wer da steht oder sitzt. Und das war halt Viktor Skripnik, der da für eine bestimmte taktische Grundeinstellung gesorgt hat, der den Spielern irgendeine Art von Matchplan auf den Weg gegeben haben sollte und so weiter. Und entweder kann ich vermitteln und ihn nicht, oder es ist der falsche Plan und die falsche Taktik für die Spieler und das Spiel, also Fakt. Vielleicht am wenigsten noch beim Augsburg in der ersten Hälfte, dass die Mannschaft einfach klar schlechter war und dass sie aber eben auch nicht nur dem Gegner angemessen unterlegen war, sondern dass sie einfach nicht das, würde ich sagen, was der Kader personell an Möglichkeiten bieten würde.
Hm.
Ja, jetzt wo du das gerade sagst, man muss ja einfach mal überlegen, auch was sie in der Offensive alles haben. Also Gnabry hat ja jetzt schon gezeigt, was er kann, auch im Werder-Trikot. Sehr schönes Tor gestern geschossen. Und dann hast du ja auch, muss man ja auch mal in Betracht ziehen, ganz viele Verletzte momentan. Also wenn ein Pizarro fehlt, ein Kruse, ein Bartels, Junuzovic, das sind ja alles Spieler mit Qualität, die auch das schon unter Beweis gestellt haben. Und trotzdem fand ich, muss man auch sagen, gestern in der zweiten Halbzeit hat man ja auch gesehen, dass Werder durchaus Fußball spielen kann. Also da waren ja teilweise wirklich schöne Spielzüge dabei, eben dann inklusive auch dem Tor. Deswegen alles ist ja nun auch nicht schlecht. Also ich finde, dass die Offensive da schon ein bisschen Hoffnung macht. Aber diese defensiven Probleme, da bin ich echt gespannt auch, ob das der dann neue Trainer irgendwie in den Griff bekommen kann.
Ja, ich finde auch, dass du mit dieser Mannschaft halt eigentlich nicht auf dem letzten Tabellenplatz stehen musst. Und das ist dann wieder so ein Problem, wo ich finde, was halt Skripnik nicht in den Griff bekommen hat oder wo es halt nicht hinbekommen hat, so ein bisschen eine Perspektive zu entwickeln. Man kann ja sagen, wir haben jetzt Gnabry, der kommt neu, der findet sich gerade so ein bisschen ein. Wir haben Pizarro, Kruse, die irgendwann wiederkommen und dann wird es schon alles. Aber sowas hat er halt gar nicht vermittelt, dass da irgendwie Hoffnung besteht. Und ich finde, es ist halt schon. Man kann mit ein bisschen Fantasie, das ist schon keine schlechte, also keine Mannschaft, mit der du Letzter sein musst. Also,
Nee, darum bewirbt sich ja auch gerade Schalke. Aber damit greife ich dem Spieltag voraus. André, du hast ja jetzt schon den Blick auf die Trainerbank gelenkt und wir haben jetzt schon die Probleme analysiert, die auch relativ offensichtlich sind. Was für Kandidaten sind denn jetzt in der Verlosung, um diese Probleme in der Zukunft zu beheben? Weil Alexander Nuri, der bisherige U23-Trainer, wurde ja als Übergangslösung präsentiert.
Ganz genau. Also es sind viele Namen in der Verlosung, welche davon tatsächlich jetzt realistisch sind oder für die Verantwortlichen tatsächlich mag ich nicht so sagen. Erstmal Qualität vor Schnelligkeit bei der Trainersuche, wobei ich mich dann natürlich dann auch frage, hat man denn vorher gar nicht zumindest mal geguckt und sich überlegt, wer da in Frage kommen würde? Das sind natürlich Namen von Trainern, die zuletzt in den letzten 2, 3 Jahren mal Markus Gisdol, André Breitenreiter, Jos Luhukay, Mirko Slomka, Andi Herzog als ein Werder Urgestein, der im Moment Co-Trainer Klinsmann bei der US-Nationalmannschaft ist.
Hat er schon mal einen Verein trainiert? Weißt du das zufällig auswendig?
Soweit ich weiß, nicht. Also zumindest nicht im Profibereich.
Ja, hört sich hervorragend an.
Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die ganzen Gerüchte, dass Thomas Schaaf wiederkommen könnte, wo ich aber nicht wirklich dran glaube. So, also aus meiner Sicht, so ein Berater auf Hukai fände ich jetzt nicht so verkehrt. Da wird es eine Menge Werder-Fans geben, die das nicht schön finden. Ich frage mich aber immer, ob das nicht eher einfach persönliche Sympathien oder Antipathien sind oder ob man da wirklich die jeweiligen Trainer bei ihren Stunden so intensiv verfolgt hat, dass man wirklich sagen könnte, von dem halte ich nichts aus den und den fachlichen Gründen. Letztlich ist es dann ja auch immer die Frage, ob ein bestimmter Trainer eben Verein, in diesem Fall Werder, dann funktioniert.
Ja. André, abschließende Frage, weil du ja auch so ein bisschen derjenige bist, der seinen Kopf tief in der Fanszene hast, allein durch deine Podcast-Kollegen, würde ich mal als These aufstellen. Was glaubst du denn, wie jetzt die Perspektive für Werder ist und wie man auch vielleicht in 10 Wochen diesen Trainerwechsel bewerten wird? Ich habe eine Sonder-Kurzpassfolge zum VfB Stuttgart gemacht mit Jos Luhukay.
Jetzt ganz schlecht gehört.
Ja, du bist leider gerade hier auch abgehakt. Ich wiederhole nochmal die Frage. Ich habe eine Sonderfolge zum Rücktritt von Jos Luhukay aufgenommen und in der bin ich zu meiner eigenen Überraschung zu der Erkenntnis gekommen, vielleicht war es sogar gut für Stuttgart, dass das jetzt schon passiert ist. Und jetzt überlege ich die ganze Zeit schon, ob man eine ähnliche These auch für Werder aufstellen kann. Denn ich hatte den Eindruck, auch wenn ich heute so Fanreaktionen gelesen habe, es wirkte schon für viele wie eine Erleichterung und als hätte man quasi eine Sache erledigt, die eigentlich schon vor ein paar Monaten hätte getan werden müssen. Und dann ist es ja, so bitter es ist, gar nicht so schlecht, das schon am dritten Spieltag zu erlegen.
Ja, gut. Am Anfang haben wir noch darüber gesprochen, ob es nicht eigentlich viel zu spät war. Natürlich, jetzt ist es dann das Ende mit Schrecken und immer noch besser ohne Ende, der jetzt das jetzt erstmal in Aussicht gestellt gewesen. war Baumann, indem er sagt, die nächsten 8 Spiele gucken wir uns das auf jeden Fall an.
So,
erste Länderspielpause kommt und sagen wir mal, Transferperiode alles vorbei. Es sind ein paar Trainer da.
Ich jetzt einfach alle mal aus. André, ganz kurz, bei dir stellt sich gerade Viktor Skripnik in die Leitung. Die Verbindung wird von Minute zu Minute schlechter. Es könnte aber auch nur ein sehr subtiler Hinweis von deiner Internetleitung darauf sein, dass du ja eigentlich schon längst deinen anderen Verpflichtungen nachgehen wolltest. Deswegen würde ich an der Stelle sagen, auch tu das, denn das hast du dir redlich verdient. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. André Anchoelo vom Werder-Podcast Weserfunk, hört da unbedingt auch mal rein. Lohnt sich sehr. Vielen Dank, André, und schönen Abend dir.
Danke, auch so. Tschüss.
Mach's gut. Ciao. Und wir könnten jetzt uns noch ein bisschen mehr tatsächlich mit dem Spiel noch beschäftigen, denn da haben wir eigentlich jetzt gar nicht so viel drüber geredet. Was fällt uns denn zu Gladbach ein, Marc?
Ja, beeindruckend eigentlich, wie sie nach der harten Niederlage in Manchester zurückkommen und mit diesen ganzen Umständen, mit dem Spiel, was erst abgesagt werden musste, dann waren sie auch noch relativ sauer, glaube ich, dass das Spiel nicht schon um 18 Uhr angepfiffen wurde, weil man dann noch an dem Tag hätte zurückreisen können. Ich weiß gar nicht, ob sie das dann noch gemacht haben. Aber ja, beeindruckend. Also mir gefällt Gladbach eigentlich zu Hause immer richtig, richtig gut. Wie schnell sie umschalten. Sie haben natürlich auch Spieler, die dafür prädestiniert sind. Ein Raphael, der seinen zweiten Frühling im Prinzip schon seit ein paar Jahren erlebt. Dann hast du mit einem Torgan Hazard einen Spieler, der wirklich im Moment auch sehr, sehr gut drauf ist. Macht er dann auch den Doppelpack. Ja, also die haben einfach unfassbar viel Qualität vorne drin. Und ich glaube, was das internationale Geschäft angeht, müssen sie sich auch ein bisschen noch dran gewöhnen. Es sind viele Spieler da, die das erste Mal Champions League spielen. Gut, warum sie dann wirklich da mit 4-0 im Prinzip untergehen, das müsste man dann nochmal im Einzelnen analysieren. Aber ich sehe Gladbach auf jeden Fall auf einem guten Weg und definitiv auch wieder als einer der Champions League-Kandidaten diese Saison.
In den großen 4 mit drin. Also diese Leistung gegen Werder hat es auf jeden Fall wahrscheinlich bestätigt. Hendrik, ich stelle mir immer so ein bisschen die Frage nach dem Vergleichsmaßstab. Das waren alles wunderbar herausgespielte Tore. Allerdings hat auch für die Tore meistens ein vertikaler Pass gereicht. Und dann war man entweder schon direkt im 1-gegen-1 gegen Drobny, der ja für Wiedwald aufgelaufen ist auf Bremer Seite. Oder man hatte die Möglichkeit, eine Flanke reinzuspielen, wo die Abnehmer jetzt auch nicht auf ja, genau, Zentimeter das genau gedeckt waren.
Das hatten wir ja auch schon gesagt, dass es alles relativ einfach ging, aber auch das musst du ja dann so erstmal machen und die Chancen auch nutzen. Also und wahrscheinlich wird Gladbach jetzt nicht in jedem Spiel, auch wenn sie zu Hause immer stark sind, werden sie nicht in jedem Spiel zur Halbzeit 4-0 führen, aber das musst du auch erstmal machen. Und ich finde, das haben sie echt gut gemacht, gerade auch, wie schon gesagt, nach dieser Belastung unter der Woche. Und über die Offensive haben wir schon gesprochen. Ich finde auch die Defensive echt gut. Also Westergaard oder Westergaard, wie man ihn da glaube ich aussprechen muss, hat mir schon in Bremen echt gut gefallen. Ist für Gladbach eine super Ergänzung. Und also es wird nicht immer so einfach sein wie gegen Werder. Aber auch das muss man erstmal so spielen.
Ja, und das ist definitiv auch ein angenehmer Start in eine englische Woche. In einer Woche genau werden wir Bilanz ziehen und werden uns wahrscheinlich so eine 3-Spieltagstabelle angucken. Und da ist man mit 3 Punkten dann schon mal ganz gut mit dabei. Gladbach jetzt auf Tabellenplatz 6 mit eben 2 Siegen, einer Niederlage, 7-5 Toren und auch eine ganz gute Antwort, sowohl auf die Champions League Niederlage als auch auf die noch etwas ärgerlichere Niederlage gegen Freiburg am vergangenen Spieltag. Ich denke, damit kann man am Niederrhein zufrieden sein. Lass uns mal noch weiter gucken auf den Spieltag. Wenn ich mir angucke, welche Mannschaften derzeit vor Borussia Mönchengladbach in der Tabelle liegen, dann sehe ich da Borussia Dortmund, den FC, Rasenballsport Leipzig, Hertha BSC und den FC Bayern. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so grob, hangen wir uns einfach an den Vereinen entlang und sprechen diese Spiele durch. Damit würde ich gerne beginnen bei Dortmund. Die hatten auch so ein Spiel, wo man sich gefragt hat, ja, was ist hier jetzt der Vergleichsmaßstab? Was nimmt man aus diesem Spiel mit, außer viele schön herausgespielte Tore? Dortmund begann nach dem 6:0, was man unter der Woche bei Legia Warschau schon erreichen konnte, mit einigen Änderungen. Piszczek, Bartra, Götze und Aubameyang draußen. Muss man sich erstmal leisten können. Dafür Paslak, Ginter, Castro und Ramos drin. Und Darmstadt hatte, glaube ich, das große Problem, dass Aitachulu kurzfristig noch ausgefallen ist. Gondor fehlt ja auch schon länger und dafür waren Guvare und Franšić neu im Team. Und wenn ich mir nicht nur den Spielverlauf angucke, sondern auch die Statistiken, dann sehe ich 22:5 Torschüsse, unglaubliche, wie ich finde, 21% Ballbesitz für Darmstadt. Das ist erschreckend wenig. Und Dortmund hat meiner Meinung nach noch bis in den Mannschaftsbus von Darmstadt hinein die komplett dominiert. Ich weiß nicht, wann die irgendwann wahrscheinlich, die mussten ein paar hundert Kilometer aus Dortmund rausfahren, bis sie das Gefühl hatten, nicht mehr von Dortmund dominiert zu werden. Das war schon wirklich.
Bis der Druck mal nachgelassen hat. Ja.
Also Oliver Kahn was a fan.
Ja, aber ich glaube, wenn du fragst, was nimmt man mit und was ist der Maßstab, also ich glaube, das nimmt man mit, dass eben auch dieser bei Dortmund dieser zweite Anzug sitzt, also ohne Götze, Aubameyang, dass er mal so ein 6-0 gegen Darmstadt rausspringt, das nimmt man mit. Dortmund ist richtig gut in der Saison, jetzt auch mit der Champions League und mit diesem 6-0 gegen Darmstadt, das 0-1 gegen Leipzig, gut, das ist wohl abgehakt nach dieser Woche. Und eben genau das nimmt man mit.
Ich finde es eigentlich so schade, dass Dortmund in Leipzig verloren hat, weil man hätte den Bayern jetzt eben schon direkt wieder auf der Pelle rücken können. Gerade gestern hat man ja auch gesehen, dass Bayern nicht unbedingt jeden Gegner einfach mal wegdominiert. Und deswegen ist es eigentlich schade, dass Dortmund jetzt schon wieder 3 Punkte hinten dran ist. Wenn man einfach mal diese immense Qualität sieht, die sie in der Offensive haben, also wie du gerade den zweiten Anzug schon angesprochen hast, da kommt ein Mohr rein irgendwie in der zweiten Halbzeit, macht sein erstes Bundesliga-Tor, Pulisic, der irgendwie heute erst 18 geworden ist, glaube ich, unfassbar, was der auch schon in seinen wenigen Einsätzen gespielt hat, Dembélé hat super gespielt. Und ich finde es auch interessant und super, wie Thomas Tuchel es auch schafft, alle Spieler bei Laune zu behalten. Wenn man sieht, einen Adrian Ramos, der gestern wieder sehr gut drauf war, getroffen hat, der trifft ja eigentlich immer, wenn er kommt. Und da scheint diese Dreifachbelastung dem BVB da auch gut zu tun, dass er da alle Spieler bei Laune halten kann. Und ich hoffe, dass sie das so weiterführen können und dann sind sie auch weiterhin ein ernsthafter Meisterschaftskandidat.
Also da möchte ich dich erstmal beruhigen. Es sind jetzt nur 3 Punkte Rückstand. Also es ist nicht so, dass alles entschieden ist und ich sehe es tatsächlich ganz genauso. Also ich glaube, ohne jetzt auch dieses Einzelspiel zu hoch hängen zu wollen, aber man hat die unglaubliche Qualität von allen Spielern gesehen. Sowohl die Neuzugänge, also auch Guerrero hat, finde ich, ein ganz tolles Spiel gemacht, hat auch mit viel Risiko gespielt. Weigel war wieder der Ballverteiler, wenn auch eher nach links und rechts, aber das hat der Darmstadt auch tatsächlich sehr provoziert. Die haben halt versucht, eigentlich das Zentrum dicht zu machen, ist nur leider nicht ganz so gelungen aus Darmstädter Sicht. Aber ich finde eben auch, dass man gesehen hat, genau das, was mit den Transfers angestrebt war, nämlich, dass man den Kader breit macht und das Ganze auf einem exzellenten Niveau, dass es nicht wesentlich abfällt von A-Mannschaft zu B-Mannschaft. Das hat Dortmund definitiv geschafft, zumindest in dem einen Spiel war es jetzt, finde ich, bis zur Perfektion gespielt. Die Tore waren alle wunderbar. Es war ein flüssiges Spiel. Man darf nicht vergessen, Darmstadt, so wenig Zugriff sie zwar in den Zweikämpfen bekommen haben, aber die standen trotzdem mit einer Fünferkette hinten drin und haben immer so verschoben, dass sie auf den Außen gedoppelt haben. Da haben sie es ein bisschen naiv manchmal gemacht, aber dennoch, das ist jetzt auch nicht selbstverständlich, dass man gegen 5-4-1 sich so viele Chancen herausspielt. Also
ja, gerade wenn man auch sieht, wie viele Mannschaften letzte Saison auch Probleme mit Darmstadt hatten, selbst wenn sie, ne, also die haben ja
unter anderem ja stark Dortmund verteilt. Ne? 2:2, das genau. Ist vielleicht beste Hinweis darauf, wie sich der BVB weiterentwickelt hat.
Aber daran sieht man vielleicht auch, wie abhängig Darmstadt tatsächlich von Sulu ist. Ne? Also wenn der einmal fehlt, dann geht's da schon mit Kraut und Rüben daher. Und Sulu hat ja auch damals das 2:2 gemacht. Also der scheint da ja schon wichtig zu sein gegen den BVB.
Ja, das darf man vielleicht nicht vergessen. Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, man muss vorsichtig sein. Es ist erst der 3. Spieltag und da kann sich noch ganz viel drehen. Und so nach dem 10. Spieltag, finde ich, kann man so ein erstes Zwischenfazit ziehen. Und dennoch habe ich den Eindruck, Hendrik, dass Darmstadt aufpassen muss, dass ihnen die Saison nicht jetzt schon entgleitet. Denn das geht sehr in eine Richtung, in der es viele Leute vorhergesagt haben, schon für die letzte Saison. Jetzt hat man sich mit einem 0:6 auch das Torverhältnis auf, ja, Werderaner Verhältnisse runtergeschossen. Ja. Also 1:8. Und klar, wir haben noch 31 Spieltage, aber ich habe den Eindruck, auch stimmungsmäßig, der Boden war eigentlich bereitet durch dieses sehr glückliche 1:0 gegen die Eintracht, aber auch die Art und Weise, wie das zustande kam, hat jetzt nicht zu Euphoriewellen in Darmstadt geführt. Jetzt dann so eine Klatsche. Ich bin gespannt, wie die am Ende der englischen Woche dastehen. Ich glaube, das ist keine so einfache Situation jetzt für Darmstadt.
Nee, ist es nicht. Ist es ja oft nicht für so Underdog-Aufsteiger, die sich in der ersten Saison sehr, sehr, sehr wacker schlagen, was so Darmstadt getan hat. Und wenn du dann die zweite Saison spielst mit einer veränderten Mannschaft, mit mittlerweile, wie es auch bei Darmstadt passiert ist, einem neuen Trainer, da hast du extrem viele Stellschrauben, die du da anpassen musst. Die Gegner treten plötzlich auf anders auf und unterschätzen dich nicht mehr, wissen so ein bisschen, wie du spielst, stellen sich da entsprechend drauf ein. Und ich finde auch, so Darmstadt muss da echt aufpassen. Das wird eine sehr schwere Saison für Darmstadt. Und so ein 6:0 gegen Dortmund, also es ist die Frage, ob denen dann so ein Ergebnis noch um die Ohren fliegt, nicht nur in Sachen Torverhältnis, sondern auch was die Psyche angeht, weil man kann ja in Dortmund natürlich verlieren, der Dortmunder gesprochen. 0 ist dann schon echt deftig. Mhm. So, und ich glaube, da muss die Mannschaft aufpassen, dass ihr das nicht zu lange nachhängt, sondern dass ihr das wirklich abhakt. Das Spiel schaut und jetzt geht es halt wieder bei 0:0 los und das 6:0 aus Dortmund vergessen wir mal ganz schnell. So, aber ich finde auch, dass die Gefahr ist da groß, dass es in eine falsche Richtung geht und so ein Ergebnis trägt da nicht zu bei.
Interessant auch, wenn man da auf die nächsten Partien von Darmstadt blickt. Es geht jetzt zu Hause gegen Hoffenheim ran, dann auswärts bei Augsburg und dann zu Hause gegen Werder. Ich würde die These stellen, dass zumindest die Spiele gegen Augsburg und Werder so ein bisschen richtungsweisend sein könnten, in welchen Gefilden der Tabelle man sich dann bewegen wird, denn beide Mannschaften haben Probleme, kommen von unten nicht so ganz raus. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Also gerade auch auf das Heimspiel gegen Bremen mit dem neuen Trainer Andreas Herzog.
Thomas Schaaf meintest du.
Oder Thomas Schaaf. Naja, wir können mal gespannt sein.
Ja, aber gebe ich dir recht. Also ich finde, die Spiele sind so absolute Standortbestimmung, weil es ja auch gegen Mannschaften aus in etwa der gleichen Tabellenregion geht, so gut man das halt nach dem dritten Spieltag sagen kann, die aber auch eher einfach in einer ähnlichen Situation sich befinden.
Ja, ich finde auch, dass insgesamt der Kader bei Darmstadt sich eben auch nicht verbessert hat. Ne? Du hattest ja letzte Saison, fand ich vor allem zwei Figuren, die dich auch so ein bisschen durch die Saison getragen haben, mit Sandro Wagner auf der einen Seite, wo, glaube ich, niemand gedacht hat, dass der irgendwie 14 Tore schießt, und dann Dirk Schuster, der einfach ja den Fußball hat spielen lassen, den du mit diesem Kader spielen konntest. Mhm. Und jetzt kommt Norbert Meyer, von dem ich immer noch nicht so wirklich weiß, was für einen Fußball er spielt. Und ich weiß nicht, ob er da der Trainer ist, der die Mannschaft da nochmal auf ein anderes Level heben kann. Also es wurde ja schon angesprochen, Darmstadt spielt defensiv, da können sich die Mannschaften jetzt drauf einstellen. Aber was ist mit der Offensive? Du hast jetzt keinen Wagner mehr, du hast jetzt Spieler geholt wie Sven Schiplock, der mal, glaube ich, als bester Anläufer der Liga bezeichnet wurde, was mir auch mal ein bisschen leid tut für ihn. Aber ja, du hast eben keinen richtigen Knipser mehr, zumindest noch nicht einen, der es unter Beweis gestellt hat. Und du hast auch keinen richtigen Spielgestalter, der da für ein bisschen Kreativität immerhin sorgen kann. Deswegen, ja, sehe ich Darmstadt schon auch in dem Pool der ersten Abstiegskandidaten. Mhm.
Die Niemeyer-Sperre nach gelb-roter Karte jetzt dann im nächsten Spiel gegen Hoffenheim wird da bestimmt auch nicht helfen. Ich fand, er war immer so ein wichtiger Verbindungsspieler, der die Bälle ein bisschen verteilt hat auf die Flügel, was da so das Spielkonzept von Darmstadt immer noch ist. Unter Meyer zwar nicht mehr so dogmatisch wie unter Schuster, aber er ist ja immer noch das Ziel, Heller und Benhatira oder wer auch immer auf Außen dann spielt, in die Laufduelle zu kriegen und so Chancen zu kreieren. Lass uns noch ganz kurz ein Wort zu den Jungen bei Dortmund verlieren. Wir haben schon Mohr und Pulisic angesprochen. Ich fand auch Paslak, Guerrero, tolles Spiel gemacht. Dembélé, man sieht schon, dass da noch nicht alles passt, aber mein Gott, wie könnte das auch schon sein? Aber also, Hendrik, wenn ich mir dieses Spiel angucke und diesen Kader angucke, dann denke ich mir, Ich könnte jetzt nicht sagen, welcher dieser Transfers kein guter war. Hat sich noch nicht herausgestellt. Bisher sieht alles sehr gut aus.
Nee, könnte. Alles wunderbar. Das geht erstaunlich ruckelfrei, was ja auch selbst bei jungen Spielern, die hoch veranlagt sind, nicht natürlich ist. Also schau dir Bayern und Sanchez zum Beispiel an, wo wir auch noch drauf zu sprechen kommen, sicherlich. Also ich finde, das ist alles andere als selbstverständlich, dass die Transfers so einschlagen, dass auch junge Spieler sich an dieses Niveau so schnell so anpassen, diese Spielidee entsprechend umsetzen und ja, also ich weiß auch noch nicht, welches jetzt der Transfer sein soll, über den man hinterher sagt, Fehlkauf.
Ja, verrückt.
Vielleicht
Mario Götze.
Einer von denen.
jetzt haut er hier eine These raus, der Marc. Ja.
Nein. Würde ich an dieser Stelle sofort wieder revidieren wollen. Ich finde es eigentlich gut, sogar wie Mario Götze jetzt auch in den letzten Wochen immer mit seiner Situation umgegangen ist. Also er hat sich ja immer fast schon überrascht gezeigt oder so ein bisschen belächelt, wenn Journalisten ihn nach seiner Situation gefragt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob sein Innenleben genau dasselbe ist, ob er auch im Inneren wirklich das so locker weggesteckt hat, aber er wirkte zumindest immer so und ich glaube auch, dass er wieder in die Spur finden wird. Also er wird vielleicht nicht mehr diese prägende Figur sein, die er die letzten Jahre, als er zu seiner ersten Zeit in Dortmund, wie es da gewesen ist, aber ich glaube auch, dass er jetzt, dass ihm dieses Tor in der Europa League, in der Champions League natürlich gut getan hat und auch er wird wieder zu seiner Form finden.
Ja, glaube ich.
Das finde ich auch. Also ich finde, das Tor in der Champions League war wichtig. Ich finde, wenn man ihn hinterher gesehen hat im Interview, wie er eigentlich auf jede Frage, die ihm gestellt wurde, erstmal mit so einem süffisanten Lachen geantwortet hat. Also wann hat man Mario Götze zuletzt so oft in so guter Zeit so viel Lachen gesehen?
Auf seinem Instagram-Account. Aber ansonsten nicht.
Genau, sonst nicht. Also das fand ich, das fand ich schön, das hatte was, da kriegt man irgendwie so eine Idee, dass das alles wieder funktionieren könnte. Und ich sehe das genauso wie Marc, dass es wahrscheinlich nicht, dass er wahrscheinlich nicht mehr diese prägende Rolle einnehmen wird, die er damals hatte, weil das Dortmunder Spiel ja mittlerweile aber auch wir haben ja die ganzen Neuen auch schon angesprochen, auf viel mehr Schultern verteilt ist als noch damals. Ich glaube, dass er eine gute Rolle spielen kann. Ich finde es auch in Ordnung, dass es bei ihm nicht von 0 auf 100 gehen muss, sondern dass er jetzt gegen Darmstadt ja auch wieder komplett auf der Bank saß, sollte er später reinkommen, ist dann nicht reingekommen, weil sich, ich glaube, Schmelzer verletzt hat,
ja.
weil dann gewechselt werden musste. Also ich finde es auch okay, wenn man ihm da so ein bisschen Anlaufzeit lässt und ihn da behutsam wieder ranführt. So, es wird schon das erste Spiel kommen, wo er dann vor der Südtribüne wieder auflaufen wird. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Habe aber jetzt schon das Gefühl, dass er für das, was er selbst tun kann, da ganz gut in Vorleistung gegangen ist. Also mit seinem Tor in Warschau zum Beispiel und auch mit einem ganz angenehm zurückhaltenden Auftreten, das er an den Tag legt. Mhm.
Und unheimlich spannende Spiele, die jetzt vor Borussia Dortmund liegen. Es geht jetzt gleich los, auswärts bei Wolfsburg, zu Hause gegen Freiburg, dann zu Hause gegen Real Madrid, auswärts bei Leverkusen und zu Hause gegen Hertha. Das heißt, bis zum 14. Oktober, würde ich sagen, sind da einige Spitzenspiele mit dabei, einige Standortbestimmungen. Ist kein schlechter Moment, um jetzt so in Form zu sein. Da bin ich sehr gespannt.
Ja, wobei natürlich, wo du das gerade sagst, zwischen Freiburg und dann Real Madrid natürlich noch ein gewisser Höhenunterschied liegt.
Ja, aber das ist das gefährliche Sandwich-Spiel, Hendrik. Das ist genau, tatsächlich, das ist genau das Ding. Du spielst 4 Tage nach Freiburg, spielst du zu Hause gegen Real. Und das waren früher auch die Spiele, wo Dortmund mal Punkte hat liegen lassen. Ich bin gespannt, ob Tuchel da vielleicht auch mit Rotation gegensteuern wird. Man hängt natürlich jetzt auch vom Verlauf vom Auswärtsspiel bei Wolfsburg ab. Schauen wir uns alles am Dienstag ganz entspannt an. Ist keine Gmade Wiesen, aber auf jeden Fall interessante Partien, die da kommen.
Ja, absolut.
Keine Gmade Wiesen, eher ein Gmade Acker war dann der Rasen im Stadion der Bayern. Und damit könnten wir mal über Bayern gegen Ingolstadt sprechen. Ja. Der FCB hatte mit einigen Ausfällen zu kämpfen. Lahm, Alaba, Müller und Hummels angeschlagen. Thiago und Costa erstmal nur auf der Bank und dafür dann Bernard, Coman, Sanchez, Alonso und Ribéry. Von Anfang ist jetzt aber auch nicht so die schlechteste Elf, muss man sagen. Und trotzdem gab es in der Abwehr viele, viele Wackler. Und da hat vor allem auch die Tiefenstaffelung, die Absprachen, das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Wie groß sind die defensiven Probleme des FC Bayern, Hendrik? Was ist so deine dein Gefühl dazu? So genau wissen werden wir es ja erst in ein paar Wochen wahrscheinlich.
Schwer zu sagen. Ich würde jetzt mal dieses Spiel gegen Ingolstadt, was dann einfach ein paar Probleme hatte, mal nicht zu hoch hängen. Weil so ein Spiel hast du immer mal. Sie haben immer noch 3-1 gewonnen. Mhm. Und es war, wie du schon gesagt hast, eine in großen Teilen umgestellte Mannschaft. Von daher würde ich sagen, keine Panik. Und das wird sich dann zeigen, wenn die Top-Gegner kommen, also dann vor allem in der Champions League. Aber ich glaube, das ist jetzt einfach so eine Phase, durch die Bayern halt mal durch müssen, wo ein paar Leute fehlen. Und das werden sie schon auch machen. Also ich weiß nicht, ob du dir jetzt größere Sorgen machst um die Münchner Defensive.
Ich mache mir Sorgen um meinen FC Bayern, ja genau. Der Uwe Seeler.
Genau. Nee, aber ich finde, so ein Spiel, das kommt vor, das hakt man dann ab und dann geht's weiter. Also 3-1 spricht dann doch noch für sich.
Ja.
Ja, denke ich auch. Vor allem, wenn sich dann alles hinten eingespielt hat, wenn Hummels, Boateng über Wochen wieder fit sind. Ich meine, doll ein Spiel brauchen die beiden sich sowieso nicht, die kennen sich. Wenn Alaba links wieder fit ist, der war jetzt ja auch sowieso nur, glaube ich, Magen-Darm-Infekt.
Genau.
Kursiert er ja an der Säbener Straße. Und rechts dann mit Lahm oder auch Kimmich, da bist du ja absolut Weltklasse aufgestellt. Und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass die Bayern da wirklich ernsthafte Probleme bekommen, solange natürlich alle verletzungsfrei bleiben. Ich tue mir immer so ein bisschen schwer im Moment, Joshua Kimmich in der Innenverteidigung zu sehen. Ich würde ihm mal irgendwie wünschen, dass er wirklich seine Position irgendwie bekommt. Also Rechtsverteidiger kann er auf jeden Fall spielen, er kann auch Sechser spielen, aber ich glaube echt, dass er im Wechsel mit Philipp Lahm spielen sollte, weil auf der 6 ist Bayern einfach überbesetzt im Prinzip schon. Du hast da so viele Spieler, die da spielen können. Und ich glaube, seine Entwicklung würde es gut tun, wenn er wirklich auf der Rechtsverteidigerposition spielt, weil innen hat er meiner Meinung nach das ein oder andere Mal leider doch gezeigt, dass ihn das ein bisschen überfordert. Das hat man auch in diesem Spiel gesehen. Und ich halte eigentlich sehr viel von ihm, deswegen hoffe ich, dass man ihn da konsequent auf rechts einsetzt. Gerade weil Bayern ja im Prinzip auch da nur Lahm. Na gut, man hat noch einen Rafinha, klar. Aber ich hoffe, dass Ancelotti hauptsächlich da auf ihn setzt.
Ja, wir werden sehen. Also Innenverteidigung ist sicher nicht der Plan. Und ich bin auch mal gespannt, ob der Plan tatsächlich sein wird, zumindest Stand jetzt, Hummels, Boateng aufzustellen. Ich würde die These wagen, dass wir in 2-3 Wochen eher darüber diskutieren, ist es eine richtige Entscheidung von Ancelotti gewesen, Mats Hummels draußen zu lassen, weil Javi Martinez spielt bisher eine tolle Saison, hat auch in dem Spiel einiges rausgeholt. Den kann ich mir gerade neben Boateng sehr gut vorstellen, und Boateng hat das Pech, dass er nicht Stürmer ist. Beim Stürmer hätte jeder Sportbericht über dieses Spiel, hätte die Sekunden gezählt bis zum ersten Tor. Und er hatte quasi eine Aktion, die wie ein Tor war, nämlich gewonnener Zweikampf hinten drin, einer seiner Laserpässe auf Ribéry, und der legt ab auf Rafinha, und dann war das entscheidende 3-1.
Das ist 3-1, ja.
Und das war irgendwie gefühlt 3 Sekunden nach seiner Einwechslung. Also der war sofort wieder da. Also bin ich mal gespannt, wie die Innenverteidigung aussehen wird. Aber bei Kimmich gebe ich dir recht. Ist aber auch interessant, dass wir jetzt über solche Spieler wieder bei Bayern reden, finde ich. Also junge Spieler mit viel Potenzial, da gehört ja auch so ein Sanchez dazu, wurde immer noch, du siehst jetzt mehr Fehler im Spiel des FC Bayern. Das hängt natürlich ein bisschen ins auch mit der noch nicht sehr alten Saison zusammen, mit der fehlenden Vorbereitung und dann halt Tagesform. Aber ich finde das ganz interessant, die Fehlerquote ist hochgegangen, weil auch ein bisschen vertikaler gespielt wird. Und gleichzeitig hat man aber ein bisschen mehr jetzt wieder einen Blick in die Zukunft des FC Bayern. Wenn man sich Sanchez anguckt, wenn man sich Kimmich anguckt, wenn man sich Coman anguckt, der jetzt auch nicht sein Highlight-Spiel hatte gegen Ingolstadt. Auch Costa jetzt gleich wieder verletzt. Das ist natürlich sehr unglücklich für ihn. Aber das finde ich eigentlich ganz interessant, dass es der FC Bayern tatsächlich geschafft hat, so ein bisschen einen sanften Umbruch einzuführen. Das, was Dortmund jetzt mit der krassen Keule machen musste, weil man einfach 3 Stützen der Mannschaft verloren hat, das haben die Bayern so ein bisschen schleichend jetzt in ihre Mannschaft reingeholt. Finde ich eine interessante Entwicklung.
Finde ich auch. Das ist spannend. Ja, absolut.
Ich finde auch, ich habe immer das Gefühl bei den Verantwortlichen von Bayern, dass sie irgendwie immer so einen 5-Jahres-Plan im Prinzip schon haben und jetzt wahrscheinlich schon wissen, welche Spieler sie 2020 verpflichten. Das war ja auch mit Kimmich, fand ich eben auch ganz interessant. Und wie sie es dann auch doch schaffen, diese Spieler auch relativ nahtlos zu integrieren. Es gibt zwar immer ein paar Beispiele, wo es dann irgendwie nicht so klappt, wenn ich jetzt irgendwie an Sinan Kurt denke, oder gab es ja immer mal wieder Spieler bei Bayern, die dann doch nicht so funktioniert haben, aber grundsätzlich. Ja, warum nennen wir jetzt da immer ihn?
kann man immer einwerfen.
Lukas Podolski. Lukas Podolski, dann haben wir mal die Götze genannt, ja.
Nee, aber deswegen, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bayern dass sie das alles sehr gut hinbekommen werden. Ich bin mal gespannt, wie sich die Personalie Arjen Robben entwickeln wird noch, ob der da wirklich nochmal zurückkommen kann, weil er eben nun auch starke Konkurrenz hat und leider sehr verletzungsanfällig ist. Und bin ich gespannt, was mit ihm passiert.
Und wenn wir auf Ingolstadt blicken, dann muss man sagen, in der Saisonvorschau habe ich kritisiert, dass man sich auf der für mich entscheidenden Position, wo man noch Mängel hatte, nämlich im Sturm, keinen Angreifer geholt hat, der zumindest gleich in der Stammelf spielen würde. Und ich finde ehrlich gesagt, das hat man in dem Spiel auch wieder ganz deutlich gesehen. Die müssen Minimum das 2-2 schießen. Lecky ist alleine vor Neuer. Hinterseher ist alleine vor Neuer, schiebt ihn rechts vorbei. Gut, dann hatten sie auch noch Pech. Es hätte einen Freistoß, einen Elfmeter gegen Thiago geben können. Aber trotzdem, eigentlich musst du eine von diesen Chancen dann schon auch verwerten und nicht nur ein Tor schießen, sondern auch zwei in München. Und ich könnte mir vorstellen, nachdem Ingolstadt ja schon in der letzten Saison dadurch aufgefallen ist, dass sie sehr, sehr wenige Tore erzielen, dass es vielleicht auch dieses Jahr wieder ein springender Punkt wird.
Ja. Also man muss ja auch mal sagen, dass sie nicht nur wenige Tore geschossen haben, sondern die haben ja auch unglaublich viele Elfmeter letzte Saison gehabt. Ja, also ich glaube, ja, Moritz Hartmann hat da irgendwie, weiß ich wie viele Saisontore, 8 oder so, und 7 davon waren Elfmeter. Also da sprichst du wirklich das Kernproblem mit an, obwohl ich mich auch erinnern kann, dass Hinterseher ja auch relativ oft doch getroffen hat, aber das fehlt absolut bei ihnen. Also sie haben defensiv ja eigentlich immer relativ überzeugt, aber auch da hat man dann ja so einen ziemlich schweren Abgang, finde ich, mit Dani da Costa gehabt, der auch über rechts immer ziemlich einen Offensivdrang verspürt hat. Und ich glaube, Markus Kauczynski ist kein schlechter Trainer, aber da war Ralf Hasenhütte, glaube ich, schon noch eine andere Nummer. Auch da kann man gespannt sein, wie sich das entwickelt.
Sehe ich tatsächlich ein bisschen Probleme, wobei man sagen muss, ansonsten stimmt schon sehr viel immer noch bei Ingolstadt. Also dieses frühe Anlaufen, das hat jetzt auch die Bayern aus dem Konzept gebracht, und das ist ja eine noch der Mannschaften, die damit ganz gut zurechtkommt. Mir hat es sehr gut gefallen, wie Ingolstadt auch diesen Stil einfach durchgezogen hat. Also auch beim Stand von 1-2 wurde trotzdem noch alle im Grunde 5 Mittelfeldspieler haben rausgeschoben, haben sich am Ball orientiert. Es gab immer wieder Unterzahlsituationen der Bayern Außenspieler. Das heißt, es gab Pressing-Situationen, und dann hat es halt nicht immer in den Ballgewinn resultiert, aber in sehr, sehr vielen Fehlern der Bayern. Die waren ja auch provoziert. Also die, klar hatten die jetzt auch nicht den besten Tag, aber ich finde, Ingolstadt hat schon seinen Stil rübergerettet, jetzt auch unter dem neuen Trainer. Kauczynski bringt da jetzt ein paar neue Elemente rein. Und da fehlt es mir aber noch so ein bisschen. Da sehe ich noch nicht so richtig, was halt zum Beispiel das Konzept mit dem Ball dann genau ist. Da muss man aber vielleicht auch noch ein paar Spiele abwarten. Gut. Wir gehen die Tabelle weiter nach oben. Wir haben jetzt schon über den Tabellenfünften gesprochen, Borussia Dortmund. Wir haben über den Tabellenersten gesprochen, den FC Bayern München. Ach ja, erstes Gegentor unter Ancelotti. Das ist natürlich ganz schlimm. Und jetzt lasst uns doch mal über die einzige Mannschaft sprechen, die ebenfalls 3 Siege hat nach 3 Spieltagen, nämlich Hertha BSC gegen Schalke 04, 2-0 gewonnen. Marc, du willst sofort loslegen, das kannst du gerne machen. Ja,
weil ich es einfach irgendwie nicht glauben kann. Also da denkt man ja wirklich irgendwie vor der Saison, dass es bei Hertha jetzt wieder bergab geht, gerade irgendwie so nach der letzten Rückrunde. Und dann holen die einfach mal 3 Siege zum Auftakt. Finde ich echt beeindruckend. Also ich finde, da kann man auch mal irgendwie ein Lob an Michael Preetz aussprechen, weil der wirklich das jetzt in den letzten 2 Jahren geschafft hat, die Mannschaft gezielt zu verstärken, sinnvoll zu verstärken. Sie haben sich ja gar nicht mal so doll jetzt, waren ja gar nicht so aktiv jetzt auf dem Transfermarkt in der Sommerpause. Also André Duda ist ja mir jetzt im Gehirn noch, aber wen sie da jetzt sonst geholt haben, weiß ich gerade gar nicht. Also auf Duda bin ich auf jeden Fall gespannt, und sonst hast du eben so ein Gerüst. aus Brooks in der Innenverteidigung, Niklas Stark. Dann hast du Darida, der unglaublich, also auch für mich einer der, ich glaube, diese Kategorie gab es schon mal hier im Rasenfunk, irgendwie einer der unterschätztesten Spieler der Liga ist. Mhm. Unglaublich viel läuft, auch das ein oder andere Tor macht. Weiser hat heute getroffen. Haraguchi im Moment in bestechender Form. Wenn dann Kalou war jetzt, glaube ich, auch ein bisschen angeschlagen, wenn der jetzt zurückkommt, da ist schon was möglich. Hätte ich eben nicht, wie gesagt, nicht gedacht, aber ja, da ja, bin ich gespannt, ob sie da wirklich jetzt oben reindringen können, weiß ich nicht, aber ein einstelliger Tabellenplatz ist sicherlich auch die Saison wieder drin.
Mhm. Ja, sehe ich genauso. Ich hätte auch nach der letzten Saison gesagt, dass Werder, dass Hertha extreme Probleme bekommt und man muss jetzt auch wieder ein bisschen Wasser in den Wein. Die Gegner in den ersten Spielen waren Freiburg, Ingolstadt, na gut, und jetzt Schalke. Das ist natürlich eine Ansage. Aber diese drei Siege musst du erstmal holen. Und selbst wenn die Saison nicht so weiterlaufen wird, nächster Gegner ist Bayern, ich sehe dann schon relativ bald Dortmund, dann hast du diese 9 Punkte aber schon mal. Du hast irgendwie das gute Gefühl, dass du auch diese Saison ein Wörtchen da mitreden kannst. Und dann, also einstellig, ja, auf jeden Fall.
Definitiv einstellig, wenn ihr mich fragt. Ich muss sagen, ich sehe bei Hertha sehr, sehr vieles, was mir gefällt. Da hat neulich schon jemand geschrieben, damit hätte man den Rasenfunk durchgespielt, dass ich mal Hertha lobe, weil ich sie vor allem in der Hinrunde der letzten Saison noch so viel kritisiert habe. Aber ich finde auch tatsächlich, dass sie einen anderen Fußball spielen. Ich finde, sie haben inzwischen ein Ballbesitzspiel, was sich wirklich sehr gut anschauen lässt. Sie haben ein tolles Flügelspiel, jetzt auch die Entstehung der Tore gegen Schalke. Das erste war natürlich begünstigt durch einen Ballverlust von Stamboli gegen Pekarik. Aber dann kommt auch wirklich genau der Pass dahin, wo er kommen muss, nämlich in den Rückraum des 16ers, wo Weiser schon eingelaufen ist und er macht ihn dann wunderbar in den Winkel. Und solche fest einstudierten Lauf- und Abschlusswege siehst du bei Hertha jetzt viel, viel öfter als noch in der letzten Saison. Also mir gefällt das echt gut, was Hertha spielt. Und klar, selbst wenn man jetzt mal mit einberechnet, da waren jetzt vielleicht noch 2 Punkte mehr drin, als es hätten sein müssen, also gegen Freiburg, dass man da dann, nachdem man in der 92. das 1:1 fängt, in der 94. noch das 2:1 macht. Ne, das sind 2 Punkte, die fallen einem dann ein bisschen in den Schoß. Aber selbst dann ist das ja noch ein wunderbarer Saisonstart. Und ich sehe gerade, ehrlich gesagt, wenig Gründe, warum man härter schlechter einschätzen sollte. Also mich hat es eigentlich sogar schon fast verwundert, dass ihr nur vom einstelligen Tabellenplatz geredet habt. Ich habe auch den Eindruck, dieses Unterschätzen von Hertha könnte eventuell auch in diesem Jahr wieder ein Asset sein.
Das spielt in den Karten, ja, auf jeden Fall.
Wahrscheinlich war das war wahrscheinlich Plan mit Ausscheiden gegen Brøndby, diese verdammte Runde.
Ja, ich weiß ehrlich gesagt trotzdem nicht, ob ich sie höher einschätzen soll, weil ich glaube, ziemlich viele Mannschaften haben ja auch diese Saison eine gewisse Qualität. Mhm. Und ich bin mir da immer nicht ganz so sicher. Also mag ich mir jetzt keine Prognose ausdenken, aber einstelliger Tabellenplatz auf jeden Fall. Ob es dann noch mehr wird, muss man abwarten.
Mhm. Ich mag den Schalk im Blick von Paul Dardai. Immer wenn die ein Tor geschossen haben, dann guckt er auf eine Art und Weise, als hätte er seinen Spielern gesagt, übrigens heute in der 64. Minute werdet ihr das 1:0 schießen und in der 74. Minute das 2:0. Also das sagt quasi sein Blick.
Wahrscheinlich genau der Spielzug, den er mit ihnen eingeübt hat funktioniert.
Genau. Oder so. Und für diese Minute eingeplant hat er, ja, genau. Nee, das stimmt. Und also aber nochmal zurück zu einstelliger Tabellenplatz oder höher. Ich glaube, das Rennen um die Europa League dürfte diese Saison relativ spannend werden, wenn man halt sieht, welche Vereine da sind, was zum Beispiel Wolfsburg macht, was zum Beispiel ja Köln macht. Also wenn sie jetzt nicht Meister werden, dann wird es ja auch so eine Mannschaft sein, die um die Europa League vielleicht irgendwie mitspielt. Mal gucken, wo sich Leipzig einsortiert. Also also gerade so diese Europa League Plätze, das wird spannend. Mhm. Ja. Und da kann natürlich Hertha auch ein Wörtchen mitsprechen, aber es kann halt auch genauso gut sein, dass sie dann da eben rausfallen und dann ist es halt nur ein einstelliger Tabellenplatz.
Was ja schon alles aussagt, nur ein einstelliger Tabellenplatz. Letzte Saison, ich habe sie noch auf Tabellenplatz 17 getippt und jeder weiß natürlich, dass an meiner Expertise nicht zu zweifeln ist. Lasst uns noch über Schalke sprechen. Die sind bisher insofern glimpflich davon gekommen, dass wir bisher nur Hertha gelobt haben. Schalke, 3 Niederlagen in 3 Spielen, 0-5 Tore, Tabellenplatz 17. Jetzt wird man mal so wirklich merken, ob es ruhig bleibt auf Schalke dennoch. Und es geht da jetzt auch nicht so hervorragend weiter, wenn man sich die kommenden Spiele anguckt, Hendrik.
Das, ja, absolut. Also ich habe das Spiel heute selbst gar nicht gesehen, weshalb ich jetzt auf die Details nicht eingehen kann. Aber klar, nachdem da im Sommer der große Umbruch und der große Neuanfang mit Weinzierl und Heidel propagiert wurde und ich die Transfers, die Schalke getätigt hat, eigentlich auch gut finde, hast du jetzt nach 3 Spieltagen bist du Vorletzter und stehst auch nur, weil Werder tatsächlich noch schlechter ist. Und jetzt wird sich das alles zeigen, was diese ganzen Versprechungen von wegen Neuanfang und Neuaufbau und wir bleiben ruhig und hier soll eine neue Kultur einziehen, was davon zu halten. Also ich bin sehr gespannt, wie die Fans reagieren, was das Medienumfeld, wie das reagiert und wie die Schalke dann auch am nächsten Spieltag gegen Köln tatsächlich zu Hause auftreten werden. Also das ist eine hochspannende Situation. Ich bin jetzt weit davon entfernt, dass ja klar Fehlstart, aber da ist ja noch nichts gescheitert, das ist ja nichts verloren. Wir hatten den 3. Spieltag, aber das ist eine total spannende Prüfung, die jetzt vor sich haben, einfach in dieser Saison in dieser Situation ruhig zu bleiben und eben nicht in typische Schalke-Mechanismen zu verfallen.
Ja, das hoffe ich auch, weil ich glaube, dass irgendwie die Erwartungen einfach schon viel zu hoch von vornherein waren. Diese Personalien Heidel und Weinzierl haben wirklich große Euphorie ausgelöst, aber für mich war das irgendwie schon so ein bisschen klar, dass es nicht von vornherein alles jetzt anders läuft und man total total super startet und jetzt geht's wieder Richtung Champions League. Also das war dann auch schon wieder so ein bisschen ja, Schalke jetzt, sie ist auch immer himmelhoch jauchzend und dann zu Tode betrübt. Und da war es natürlich auch besonders bitter heute, dass ausgerechnet die beiden hochgelobten Neuzugänge Bentaleb und Stambouli gepatzt haben. Mhm. Gerade Bentaleb fand ich eigentlich sehr gut bisher. Also was der mit seinen 21 Jahren da schon im Mittelfeld organisiert und ist wirklich sehr abgeklärt, hat eine gute Übersicht. Und du hast es ja schon angesprochen, allgemein hat sich Schalke ja eigentlich gut verstärkt. Baba gefällt mir sehr gut. Mhm. Ja, eigentlich die Sechser eben auch, die aber den dann eben heute gepatzt haben. Und dann hast du natürlich unglaubliches Pech, dass sich Koke verletzt, auf den ich auch sehr gespannt bin, weil der auch so eine gewisse Ausstrahlung für mich hat, auf die ich sehr gespannt bin. Mhm. Aber ich glaube allgemein einfach, dass sich die Mannschaft auch noch ein bisschen finden muss, eben wegen der Transfers. Und dann so ein Goretzka war länger verletzt. Und ich hoffe, dass der auch seinen Durchbruch die Saison irgendwie schafft. Der hat ja auch eine starke Hinrunde letzte Saison gehabt. Das muss sich eben alles noch so ein bisschen finden bei Schalke.
Ja.
Man kann auch da vielleicht diese 3 Niederlagen wieder so ein bisschen einordnen. Also sieht natürlich mies aus, dazu kein geschossenes Tor, aber gut, Frankfurt war dann auch viel Pech dabei gegen Bayern. Das 0-2 hatte sich ja fast schon so ein bisschen wie ein Sieg angefühlt aus Schalker Sicht, insofern, dass sie ja ganz gut gespielt haben und lange dabei waren. Na gut, und jetzt halt Hertha. Haben wir auch gesagt, bei denen ging einiges voran. Da verlierst du da halt mal 2-0. Aber ich glaube, da sieht es auch schlimmer aus, als es tatsächlich ist. Also dieses Spiel in Nizza, da hat man ja schon gesehen, in welche Richtung das halt auch gehen kann bei Schalke. Von daher würde ich dir da recht geben, das braucht vielleicht einmal seine Zeit, bis sich das findet. Und jetzt ist halt die Frage, ob es eben diese Zeit gibt. Mhm. So, und da bin ich sehr gespannt drauf.
Ich denke, Schalke muss es halt schaffen, jetzt mal 90 Minuten Fußball zu spielen. Also in sämtlichen Spielen hat man sehr, sehr gute Phasen gesehen. Gegen die Eintracht war es im Grunde die komplette zweite Halbzeit. Gegen die Bayern waren es die berühmten 70 Minuten. Gegen Hertha war es jetzt ähnlich. Und dann kommt immer irgendwann ein Moment, wo im Grunde auch Kleinigkeiten, kleine individuelle Fehler zu Gegentoren führen. Schalke findet dann daraufhin keine Antwort. Und so kommen dann 3 Niederlagen zustande. Und ich glaube, das ist aber gleichzeitig irgendwie eine beruhigende Situation und gleichzeitig aber auch wahnsinnig gefährlich. Also das Beruhigende ist natürlich, dass du sagst, nicht alles ist schlecht. Also das Schalke-Segment hier hört sich anders an als das Werder-Segment, das wir ganz am Anfang hatten. Aber das Gefährliche ist, dass man natürlich auch das Gefühl hat, ja, es fehlen ja nur noch Kleinigkeiten, bis wir das schaffen. Und vielleicht ist das gar keine solche Kleinigkeit, wenn ich mir anschaue, dass andere Mannschaften wie zum Beispiel der HSV das jetzt schon seit Jahren nicht abgestellt bekommen, dass man in der Schlussphase in irgendeiner Form kollabiert und immer wieder Spiele abschenkt. Also ich bin wirklich gespannt, wie sich das entwickelt. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, da fehlt es noch an der festen Struktur, auch in der Startelf. Also Weinzierl probiert immer noch ein bisschen aus Und dann gibt es Situationen, in denen hängt zum Beispiel Hüntelaar einfach 20 Minuten komplett in der Luft. Und man fragt sich ja, was ist denn eigentlich das Ziel, ihn einzusetzen? Also wie wollt ihr das denn eigentlich erreichen? Also ich bin sehr gespannt. Ich will jetzt auch jetzt hier kein loderndes Feuer anzünden. Aber man muss halt auch sagen, Ziel war wahrscheinlich schon intern eher die Champions League. Das sind jetzt schon 7 Punkte Rückstand. Das, ja.
Naja, klar, das ist eine Hypothek, die du jetzt mit dir rumschleppst. Also aus 3 Spielen 0 Punkte, die musst du erstmal wieder aufholen.
Ja. Schauen wir mal. Also ich freue mich, dass jetzt die englische Woche kommt. Es gibt so viele Themen, wo ich das Gefühl habe, ja, da muss man den Mannschaften noch ein paar mehr Spiele geben. Ja, cool, wir kriegen diese paar mehr Spiele allein innerhalb der nächsten 7 Tage, werden alle nochmal 2-mal spielen. Das finde ich sehr, sehr gut und ich bin sehr gespannt, was sich dann in der Tabelle noch tut und dann gibt es vielleicht erste Tendenzen. Und dann werden wir auch zum Beispiel wissen, ob der FC wirklich Meister wird. Du hast es vorhin schon so salopp einfließen lassen, Hendrik. Spitzenreiter, Spitzenreiter wurde gesungen. Natürlich am Freitagabend 3:0 gegen den SC Freiburg gewonnen und zwischenzeitlich eben Tabellenplatz 1. Jetzt Tabellenplatz 4 mit 5:0 Toren. Das ist quasi das Anti-Schalke. Schalke 0:5 und der FC 5:0. Ich bin sehr gespannt auch auf das Matchup. Köln hat sehr gut ausgesehen auf Schalke in den letzten Partien, die es dort gab, auswärts. Kann man mal gespannt sein. Aber jetzt mal mit Blick auf das Freiburg-Spiel. Bis auf Horn keine Veränderung, der war wieder mit dabei. Auch Freiburg hat keine Veränderung zum Gladbach-Spiel gehabt. Das heißt, hier haben wir tatsächlich eingespielte Mannschaften. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Marc, auch hier waren es eigentlich die kleinen individuellen Fehler, die das komplette Spiel entschieden haben. Also alle 3 Tore entstammen aus Einzelaktionen, die immer verknüpft man mit der schlechten Defensivaktion, was schon anfing mit dem nicht gedeckten Modest beim Eckball in der 29. Minute, was dann schon das 0:1 für den SC war.
Ja, genau. Also im Prinzip waren es wirklich 3 individuelle Fehler. Am schlimmsten dann im Prinzip die Krönung mit diesem Einwurf, wo Modest dann auch wieder völlig allein gelassen wird. Und so ein Gegentor darfst du natürlich überhaupt nicht bekommen. Mhm. Daran sieht man natürlich auch, dass Freiburg auch schon noch wirklich eklatante Schwächen hat. Also letzte Woche dachte ich so, wow, was ist denn das auf einmal für eine Mannschaft und was können die eigentlich für einen Fußball spielen? Also offensiv haben die auch durchaus wirklich Potenzial. Viele junge Spieler, die mir sehr gut gefallen, Grifo, Maximilian Philipp, da steckt schon was drin. Aber ja, es ist ja immer so, dass die Aufsteiger zu Beginn der Saison meistens noch ein bisschen besser spielen, sind euphorisiert und ich glaube trotzdem, dass Freiburg auch seine Probleme bekommen wird und über die Saison gesehen Abstiegskandidat bleiben wird, weil dann doch die Qualität irgendwo schon ein bisschen fehlt.
Ja, verteidigend kann man in den Ring werfen, dass beide Innenverteidiger angeschlagen waren, also sowohl Gulde als auch Soyuncu, der ja bei den beiden Treffern zum 2:0 und zum 3:0 nicht besonders gut aussah, waren beide eigentlich leicht erkrankt. Das kann man jetzt mal positiv ins Feld führen. Und die Offensivqualität hat man ja auch in dem Spiel gesehen. Also wenn Timo Horn nicht gewesen wäre, dann wäre es kein 2:0 geworden für den FC.
Ja, das stimmt. Aber das ist ja oft bei FC-Spielen so. Also sie haben ja einen Timo Horn und das finde ich auch einer der Gründe, warum die eine richtig gute Rolle spielen und auch weiterspielen können, weil das ist ein sensationeller Torwart einfach und der gehört dann zur Mannschaft dazu. Und ich finde, was wir jetzt gesagt haben, dass eigentlich alle Tore aus individuellen Fehlern entstanden sind, es gehört dann ja auch eine gewisse, es gehört dann auch was dazu, diese Fehler eben zu nutzen und das dann ja, eben so souverän 3:0 runterzuspielen. Ja. Und ich finde, daran erkennt man, dass in Köln einfach, na jetzt über Jahre und wir auch schon oft besprochen, einfach gute Arbeit gemacht wird, dass da was wächst, dass da sich was gefunden hat und ich sehr, sehr gespannt bin, wohin das geht. Jetzt mal Tabellenführer gewesen zu sein, ist natürlich schön, aber da weiß auch jeder, außer vielleicht die Kölner Twitter-Abteilung, über die wir vielleicht auch noch sprechen, dass sie nicht um die Meisterschaft mitspielen, aber was ich vorhin schon gesagt hatte, also wenn wir so auf die Mannschaften gucken, die vielleicht um die Europa League mitspielen, dann sehe ich den FC da auf jeden Fall.
Mhm. Also
ja. Im Kreis dieser Mannschaften.
Wir müssen kurz auflösen, dass du auf einen Tweet anspielst, der auch dann von Jörg Schmadtke kritisiert wurde, indem man den FC Bayern direkt herausgefordert hat, mit einem Screenshot von der aktuellen Tabelle,
Genau, und das war natürlich jetzt gerade vom ironisch gemeint. Also ich fand das ehrlich gesagt, ich fand das einen relativ witzigen Tweet und sehr zum FC passend. Und Schmadtke hat sich dann drüber aufgeregt und Twitter-Trottel hat wohl tatsächlich Stöger gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe. Also die fanden das alle nicht lustig. Ich fand das ganz witzig und es hat also außer den beiden auch niemand falsch aufgefasst.
Ja, aber das zeigt ja vielleicht, wie bedacht beide darauf sind, jetzt gar nicht erst diese Euphorie abheben zu lassen. Also wenn die sogar bei so einer Sache so genau draufschauen und dann die eigene Social Media Abteilung öffentlicher kritisieren, dann zeigt das wirklich, dass das scheint so das erste Gebot zu sein, bei beiden im Kopf zu sagen, nee, wir halten den Fuß auf der Bremse, solange es irgendwie nur möglich ist. Bis wir irgendwann Champions League spielen, keiner hat's gemerkt.
Ja, klar, weil gerade die beiden ja einfach für alles das stehen, was den FC ausmacht in den letzten Jahren. Und das ist eben ja auch diese gewisse Demut, dieses eben nicht Größen in Größenwahn verfallen, wie man es halt aus den vorigen Jahren in Köln kennt. Von daher sind die natürlich extrem angespitzt. Und das hat mich auch ein bisschen gewundert, dass man dann sowas thematisiert.
Aber vielleicht kann man es auch anders drehen und sagen, dass sie das überhaupt zulassen und das nicht mit Humor nehmen und das irgendwie mit dem Lacher abtun, sondern dass sie es schon irgendwo ernst nehmen. Also vielleicht kann man es auch so drehen, dass sie vielleicht denken, oh ja, bei uns tut sich ja wirklich was und wir können vielleicht die nächsten Jahre wirklich irgendwo oben angreifen. Aber wir wollen es natürlich alles runterspielen, so. Aber sonst hätte man es natürlich auch mit Humor nehmen können.
Und jetzt ist der FC Bayern plötzlich gewarnt, weil die Twitter-Abteilung des FC, so kann man es natürlich auch sehen, klar.
Ja, das war natürlich doof. Aber sehr, sehr interessant, was jetzt auf den FC noch wartet in den nächsten Wochen. Ganz, ganz tolle Palette an Spielen. Erst auswärts bei Schalke, habe ich schon thematisiert. Dann zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig. Dann auswärts beim FC Bayern. Dann zu Hause gegen Ingolstadt. Und dann auswärts bei der Hertha. Bis auf Schalke nur Spitzenteams dabei. Entschuldigt den schlechten Gag. Nein.
Naja, und ja auch davor schon. Also ich war letzte Woche bei dem Spiel in Wolfsburg. Auch da haben sie es schon echt gut gemacht.
Ja.
Und Wolfsburg wäre ich jetzt eigentlich auch davon ausgegangen, dass sie den FC schon schlagen. Ist nicht passiert. Also sie haben sich ja auch einfach schon ein bisschen bewiesen diese Saison. Und bin ich gespannt. Machen es gut.
Also rosige Aussichten für den FC beim SC, also aus Freiburg, da werden wir noch gucken müssen, wie sich das jetzt entwickelt, war so ein bisschen ein besonderes Spiel, eben auch wegen der Gesundheitssituation der Innenverteidiger. Der SC spielt jetzt als nächstes gegen den Hamburger Sportverein und das wäre jetzt auch das nächste Team, über das ich gerne reden würde und hier wollen wir auch einen zweiten Schwerpunkt legen in dieser Sendung. Wir wollen uns ein bisschen ausführlicher mit dem HSV beschäftigen. Vorher muss ich aber noch was Kurzes einschieben, denn der Gegner des HSV ist Rasenballsport Leipzig. Und einige werden es vielleicht mitbekommen haben. Ich habe in den letzten Sendungen aus einem Witz heraus angefangen, nicht RB Leipzig zu sagen, sondern Raber Leipzig. Und das hat eine Diskussion ausgelöst. Bei uns im Forum mitmachen.rasen.de, da könnt ihr das alles nachlesen. Hat übrigens großen Spaß gemacht, das zu diskutieren. Es war eine sehr schöne und sachliche Diskussion. Genau so stelle ich mir das vor. Und ich habe so ein bisschen erklärt, wie ich dazu gekommen bin, Leipzig so zu nennen. Für mich ist ehrlich gesagt, der ganze Verein eine Litfaßsäule für das dahinterstehende Unternehmen und den Namen eines Vereins zu vereinnahmen für sein Produkt ist für mich so eine rote Linie. Und selbst wenn für manche Leute RB nicht mehr gleich Red Bull ist, das haben einige Leipzig-Fans mir geschrieben, dann hilft es aber vielleicht trotzdem, sie darauf hinzuweisen, dass das der Hintergedanke ist hinter dem Wort Rasenball. Denn das habe ich sonst noch nirgendwo gelesen im deutschen Fußball. Also es ist eine Wortkreation. Deswegen nehme ich mir das auch weiter raus, Raber Leipzig zu sagen, statt RB Leipzig.
Direkt patentieren lassen musst du dir das.
Na, dann würde ich ja auch wieder Kommerz damit machen, Marc. Nee, bloß nicht. Nein, es ist ja auch, mein Gott, eigentlich will ich es auch nicht größer machen, als es ist. Aber ich habe gelesen im Forum, das war der Auslöser, dass ein Leipzig-Fan geschrieben hat, er findet, damit trete ich den Fans auf die Füße und verletze ihre Fan-Identität. Dann haben wir darüber ganz lang diskutiert und ich muss auch sagen, es tut mir auch leid, wenn ich jemanden damit auf die Füße trete. Allerdings will ich es mir an der Stelle dann irgendwie aus so einem Bauchgefühl her dann doch herausnehmen, weil das ist für mich so ein ironischer Umgang damit, dass das ein ein Markenprodukt ist, dieser Vereinsname. Und ich bin mir jetzt bewusst dessen, dass das nicht die Revolution in der Sportberichterstattung auslösen wird, weil das hier ist nur der Rasenfunk. Aber es ist halt auch meine Sendung. Und irgendwie gerade habe ich das Gefühl, lieber Rabat zu sagen als RB, weil bei RB habe ich immer so einen leichten Stich, ganz kurz links hinterm Auge. Ich weiß nicht, was da bei mir sitzt, ob das mein moralisches Epizentrum ist, keine Ahnung. Und wenn ich Raba sage, dann geht mir das auch irgendwie leichter von den Lippen.
Ist natürlich auch ein sendungsfüllendes Thema eigentlich, ne? Also ja. RB, Raba und alles, was dahinter steckt und damit zusammenhängt und welche roten Linien da überschritten werden. Und ich, da muss jetzt, glaube ich, wirklich jeder so seinen Umgang irgendwie mitfinden. So die Sportberichterstattung, die Fanszene, die Hamburger Fanszene hat ja gestern auch versucht, einen Umgang damit zu finden. Also
können wir auch gleich noch thematisieren, ja.
Ja, klar, also die sind jetzt halt da und jeder muss halt irgendwie gucken, wie er damit umgeht. So, und ich finde es auch total spannend. Da stecken ganz viele Fragen drin, die man vielleicht nochmal ausführlicher diskutieren kann.
Definitiv werden wir auch hier im Rasenfunk machen. Ich sitze schon ewig an der Vorbereitung eines Tribünengesprächs dazu, aber ich traue mich noch nicht an die Aufnahme, weil ich mich noch nicht gut genug informiert fühle. Also ich will mich da einfach ganz tief einlesen, wie das jetzt genau lief mit den Statuten, mit der Vereinssatzung, was auch in Salzburg passiert ist. Dazu kann man übrigens auch eine ganz gute Folge von Auf für Ohren, dem Dortmund-Podcast, hören. Die haben dazu eine Episode gemacht.
Neulich also bei dem Spiel, ne?
Ja. Genau. Also es wird auch was im Rasenfunk dazu geben und ich will es jetzt auch nicht größer machen, als es ist, aber ich muss es jetzt, glaube ich, dann doch erwähnen, bevor ich jetzt einfach weitermache wie bisher und sich alle Leute, mit denen ich durchaus zum Teil, also ausführlich diskutiert habe, sonst fühlen die sich auf den Schlips getreten und denken sich, ja, warum habe ich denn überhaupt versucht, dich zu überzeugen von diesem wunderschönen Namen RB? Aber ich bleibe bei Raba. Das passt auch zu meinem fränkischen R, was ich manchmal noch mache. So, also HSV gegen Raba Leipzig. 4:0 für Leipzig. Und es begann mit einem Fanmarsch der HSV-Fans gegen Leipzig. Ralf Hasenhüttl hat für mich die perfekte Antwort gegeben. Marke hat gesagt, also wir planen jetzt auch kein Fanmarsch gegen Investor Kühne. Es ist eigentlich ein bisschen schief, das beides zu vergleichen. Denn das eine ist ein Unternehmen, was den Verein besitzt quasi. Man fragt sich, was passiert, wenn Red Bull daran sein Interesse verliert. Und das andere ist ein Investor, der Geld reinpumpt. Aber ganz unvalide ist der Punkt von Ralf Hasenhüttl dann nicht, finde ich. Also kann man schon hinterfragen, diesen Fanmarsch.
Ja, also es war ja schon irgendwie vor der Partie klar, dass da irgendwas kommen wird von den HSV-Fans. Und ich dachte mir auch nur so von vornherein so, oh bitte, bitte macht nicht zu einem großen Aufriss da irgendwie, weil das dann doch irgendwie peinlich wird. Also gerade so über die ganze Diskussion, Kühne und andere Vereine haben sich darüber beschwert und ich weiß nicht, man hat sich damit vielleicht nicht unbedingt Gefallen getan, aber ich finde diese ganze Diskussion eigentlich um diesen Kommerzfußball nervt mich so ein bisschen, weil mir geht's in erster Linie um den Fußball und deswegen fand ich das Ganze nicht so unbedingt optimal, wie das gelaufen ist, aber ob das nun so viel mit dem Spiel zu tun hatte, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht.
Nee, wahrscheinlich nicht. Hat mich persönlich aber auf ein ganz anderes Thema gebracht, was ich schon ein bisschen verdrängt hatte, nämlich die Frage, wie sich eigentlich jetzt die Hamburger Fanszene umstrukturiert hat. Denn korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber die Chosen Few haben sich doch aufgelöst und
Die sind weg. Die sind genau. Jetzt beim HFC Falke, beim
genau.
Neuen Verein, genau.
Und dann gab es doch noch, wie hieß der zweite Fanclub?
Es gibt Poptown.
Genau, die haben jetzt
Die andere Ultragruppe, die gibt es auch noch, die ist noch da, die ist in der Nordkurve unten. Die Chosen Few waren immer in der Nordkurve links oben.
22C.
Genau, die sind weg seit der Ausgliederung, weil das für die so der entscheidende Punkt war, wo sie gesagt haben, so bis hier und nicht weiter. Und genau ein Teil von denen ist jetzt eben bei dieser HFC-Falke-Bewegung dabei. Und es gibt wohl eine neue Ultragruppe, wo ich aber auch noch nicht so tief drin stecke, die Castaways, die jetzt seit dieser Saison auftreten und die, glaube ich, auch mit dieser Choreografie gestern in Verbindung stehen. Das ist jetzt aber auch nur Halbwissen meinerseits.
Mhm. Ja, interessant, wie sich da die Gemengelage im Fanlager verschiebt. Das wäre nochmal eine eigene Folge wert. Aber lasst uns vielleicht dann doch endlich mal über Spiel reden. Wenn wir mal gucken, was sich so getan hat in den Startformationen. Bei Leipzig, großes Thema, Klostermann hat sich das Kreuzband gerissen. Sehr, sehr bitter für ihn, gerade nach dem olympischen Turnier und dem Start in diese Bundesliga-Saison. Deswegen hat Bernardo dort sein Bundesliga-Debüt gegeben. Und Forsberg und Cater waren in der Startelf, damit Berg erstmal wieder auf der Bank. Und beim HSV Giroud, Santos und Jung für Kleber, Gregoritsch und Oscholek im Team. Und dann entwickelte sich ein munteres Spielchen. Beide spielten mit Pressing. Der HSV hat versucht, irgendwie das möglichst breit zu machen, denn Leipzig spielt immer sehr viel im zentralen Korridor. Das ist in den ersten zwei Spielen schon aufgefallen. Aber irgendwie hat es der HSV nicht geschafft, seine Flügel richtig einzusetzen. Also ich finde, man hat sehr, sehr wenige Aktionen von Kostic zum Beispiel gesehen. Und dafür war Leipzig im Umschaltspiel nach Ballgewinn gnadenlos schnell. Was, Marc, hat denn da dem HSV gefehlt, um damit besser umzugehen?
Ja, eigentlich hat dem HSV das gefehlt, was ihm schon seit längerer Zeit fehlt, dass sie den Spielaufbau einfach nicht richtig gestaltet bekommen. Also das fällt ihnen immer noch unglaublich schwer. Man hat irgendwie keinen Innenverteidiger, der dafür prädestiniert ist. Also sowohl Giroud als auch Spalc als auch Kleber, die können das alle drei nicht so wirklich. Mhm. Da wird der Ball immer viel zu sehr hin und her gespielt, aber so richtig vertikal kommt dann nichts, außer vielleicht mal ein langer Ball, und die sind meistens auch nicht sonderlich gut. Deshalb hat man auch gestern gesehen, hat sich immer Holtby zwischen die Innenverteidiger fallen lassen. Aber dann hast du ja auch immer das Problem, wenn er dann den Spielaufbau machen soll, dann fehlt er ja auch im Mittelfeld. So, und da hast du dann irgendwie nur noch Aaron Hunt gehabt. Und Hunt ist so eine viel diskutierte Personalie unter den Fans auch, weil er ja immer gerne mal das Tempo ein bisschen verschleppt. Und gestern kam dann auch noch dazu, dass seine Pässe dann auch nicht mehr angekommen sind. Also er hat, glaube ich, eine unglaublich hohe Fehlpassquote gestern gehabt. Und wie du dann schon angesprochen hast, Kostic, finde ich, versucht immer viel, wurde aber auch gestern, muss man, finde ich, auch mal sagen, gut aus dem Spiel genommen von Bernardo, der für mich ein gutes Spiel gemacht hat. Mhm. Und wenn dann mal irgendwie Flanken in den Strafraum segeln von Kostic, dann finden sie meistens keinen Abnehmer. Und da war gestern für mich einfach Bobby Wood vielleicht nicht unbedingt der optimale Spieler, weil Bobby Wood ist eigentlich eher ein Konterstürmer, schneller Spieler, der dann sich mit seinem Körper durchsetzen kann und dann auch einen guten Abschluss hat, aber er ist jetzt nicht der, den du mit Flanken füttern kannst. Und daher hat es mich auch sehr gewundert, warum Labbadia Lasogga aus dem Kader gestrichen hat.
Mhm. Und sie haben unfassbar viele Flanken geschlagen. 29 Flanken hat der HSV geschlagen in dem Spiel.
Das muss man wahrscheinlich angekommen.
Ja, das war ja schon, also gegen Ingolstadt zum Beispiel war das auch schon das Problem, dass alle hinterher gesagt haben, Mensch, Kostic ist ja Wahnsinn, was er da die Seitenlinie hoch und runter, was der für Flanken bringt, aber da ist halt in der Mitte niemand. Und Marc, ich gebe dir da ganz recht, dass Wood einfach nicht der Spieler ist, der Flanken verwertet. Von daher ist es natürlich ein eklatantes Problem, dass der HSV jetzt jemand hat, der super Flanken schlagen kann, und aber niemanden, der sie entsprechend verwertet. So, ich fand auch Hunt fand ich erstmal ein bisschen fragwürdig, dass Hunt gespielt hat statt Gregoritsch, weil ich nicht Gregoritsch bis dahin gut fand. Dann vergibt ja Hunt auch noch diese Wahnsinnschance in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit,
ja,
wo das Spiel ganz sicherlich anders läuft, wenn er die nutzt. Und ich fand auch Nikolai Müller gestern richtig schwach.
Über seine Seite kam sehr wenig, das stimmt, ja. Auch von den 29 Flanken übrigens, da kamen nur 7 von der Seite von Nikolai Müller. Das ist natürlich zu wenig. Aber gut, wofür Flanken schlagen, wenn man dann im Strafraum jedes Kopfballduell verliert? Da muss man auch, finde ich, ein Lob loswerden an Compaer und Orban. Ich hätte gerade bei Orban, war ich mir nicht so sicher, ob er sich gleich in der Bundesliga zurechtfindet, kam ja von Lautern, viel diskutierter Wechsel, da könnte mal in die Kaiserslautern-Podcast reinhören von letzter Saison, wenn euch das interessiert, liebe Hörer. Da ging es ganz schön heiß her. Aber die haben jetzt zum wiederholten Male jetzt nicht nur gegen Hamburg eine richtig starke Partie gemacht. Also es ist kein Zufall, dass Leipzig erst 2 Tore kassiert hat.
Also die standen richtig gut. Compaer allein schon mit seiner Erfahrung macht da eine Menge aus. Orban fand ich stark, auch den Torwart Gulaschi, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, hat in dieser Situation, die ich gerade schon angesprochen habe, gegen Hand sensationell gehalten. Also das ist die machen da hinten schon auch viel richtig.
Was ich mich gefragt habe, und die Frage habe ich mich auch schon beim Dortmund-Spiel von Leipzig, habe ich mir diese Frage schon gestellt. Leipzig läuft ja bekanntermaßen sehr aggressiv an und gerade jeder, der den Ball mit dem Rücken zu den Leipzigern annimmt, der ist doomed. Denn der kann sich sicher sein, wenn er sich umdreht, dann hat er ein Netz aus drei Leipziger Spielern vor sich und da muss man schon drauf vorbereitet sein. Und schon bei Dortmund habe ich mir gedacht, ach, da fehlt manchmal so der Hummelsche lange Ball von hinten raus mit hoher Präzision gespielt, der dann diese erste Reihe erstmal relativ elegant überspielt. Und das habe ich mich auch bei Hamburg gefragt. Warum hat man da nicht öfter versucht, so ein bisschen das Darmstadt-Modell lang und weit auf die Flügel? Bei hoch aufgerückten Außenverteidigern der Leipziger war da durchaus Raum, den man bespielen konnte. Wäre so meiner Theorie nach, Marc, ein Weg gewesen, wie Hamburg sich da öfter hätte draus lösen können. Denn alle Tore sind eigentlich dann daraus resultiert, dass man den Ball im Aufbauspiel verloren hat.
Ja, genau das. Also das war auch so ein bisschen eigentlich das, was ich mir dachte, dass man so so spielen sollte. Eigentlich war es ja das, was Labbadia auch die ganzen letzten Wochen immer gemacht hat, nur paradoxerweise gegen Mannschaften, gegen die man das eigentlich nicht unbedingt machen muss. Also er hat ja die ersten Spiele immer mit Gregoritsch auf der 10 gespielt und da war es ja dann so ein bisschen der Matchplan mit langen Bällen auf Gregoritsch, der dann durch seine Größe eben die Bälle dann gut ablegen kann. Dadurch irgendwie zu Torchancen zu kommen. Aber das hätte natürlich gerade jetzt in diesem Spiel hätte das dem HSV gut getan, weil, wie du es ansprichst, das Pressing der Leipziger hätte dann man damit irgendwie gut umgehen können. Wobei in der ersten Halbzeit ging es, finde ich, noch. Da haben sie ja gar nicht so viele Bälle verloren und da haben sie auch relativ viele lange Bälle in die Spitze gespielt. Aber die kamen eben nicht an. Da hat dann eben Gregoritsch gefehlt. Deswegen finde ich dann nochmal, muss man da einfach die Aufstellung ansprechen. Ich hätte vorne mit Gregoritsch gespielt, tatsächlich, also für Wood. Und dann hätte man eben auf Gregoritsch die langen Bälle spielen können. Der legt ab. Und dann hätte ich, zu der Personalie wären wir wahrscheinlich sowieso noch gekommen, Alen Halilovic dahinter gestellt, weil das ein technisch versierter Mann ist, der den Ball verarbeiten kann und dann die Flügelspieler einsetzen kann, die dann mehr Platz haben. Und dann kannst du eben durch die Flanken nach innen den großen Gregoritsch einsetzen. So wäre mein Matchplan gewesen, aber ich weiß nicht genau, was Bruno Labbadia sich dabei gedacht hat.
Du hast natürlich nachdem Wood in den ersten beiden Spielen getroffen hat, natürlich wenig Argumente, ihn rauszunehmen. So, und damit hätte sich Labbadia im Zweifelsfall angreifbar gemacht, glaube ich. Und könnte ich mir vorstellen, dass er so gedacht hat, wenn er ihn dann rausnimmt. Wobei ich auch, was du vorschlägst, das klingt gut.
Ich meine, im Nachhinein ist es natürlich immer leicht. Aber interessant finde ich schon den Punkt, denn das hat ja so ein bisschen so ein Matchplan-Argument. Und ich hatte den Eindruck, dass bei Leipzig ist der Matchplan komplett aufgegangen. Jedes Tor ist genauso entstanden, wie Ralf Hasenhüttl sich das wahrscheinlich nachts träumt, wenn er die Augen schließt. Durch ein aggressives Pressing, Ballverlust, dann einer oder zwei vertikale Pässe und schon ist man in 1-gegen-1-Situationen gegen den Torhüter. So ist der Elfmeter zum 1-0 entstanden, so ist das 3-0 entstanden und so ist dann auch das 4-0 entstanden. Und mit dem Freistoß zum 2-0 hat man dann halt noch ein zweites Element reingebracht. Das musste halt dann vielleicht mal sein. Aber während dieser Matchplan aufgegangen ist, fand ich, dass man beim HSV gesehen hat, vor allem mit zunehmender Spieldauer, dass die Spielanteile geringer wurden, dass sich Leipzig immer besser darauf eingestellt hat, wie der HSV aufbaut. Und da hat mir quasi so der Shift gefehlt. Und von den Einwechslungen her hat Bruno Labbadia schon versucht zu reagieren. Nach dem 0-1 bringt er ja Halilovic und nimmt Hand runter. Und ich habe aber überhaupt nicht erkannt, dass das irgendwas mit der Spielweise zu tun gehabt hätte. Also im Grunde hat man genauso wie vorher versucht, weiterzuspielen. Und das war das, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Und es keimt jetzt auch immer mehr Kritik an Bruno Labbadia auf. Da können wir jetzt dann für dich auch mal kurz drüber diskutieren, wie gerechtfertigt die ist. Und habe ich immer wieder gelesen, eine der Kritiken ist eben nicht nur, dass man immer gegen Ende der Spiele abbaut, konditionell und da deutlich im Hintertreffen gegen den Gegner ist, sondern eben auch, dass zu wenig reagiert wird auf Entwicklungen innerhalb eines Spiels.
Ja, also mir fehlt bei Labbadia immer so ein bisschen der Mut zur Entscheidung, die einfach der Mut im Spiel auch mal was zu verändern. Er traut sich nicht wirklich an seinen Prinzipien und an einigen Spielern festzuhalten und da muss ich eben wieder auf Aaron Hunt kommen, der einfach seit Wochen einfach in schlechter Form ist und er hält immer wieder an ihm fest. Und auf der anderen Seite gibt er den Spielern, den neuen Spielern, keine Chance. Also gut, du hast Kostic und Wood, auf die setzt er. Aber man hat ja gesehen, was ein Halilovic kann. Und Wieso bringt man den dann nicht schon eher? Also du sagst gerade, er hat reagiert, gut, das war bei einer 70. Minute. Ich finde, dann kann man auch mal früher wechseln, gerade wenn man sieht, dass im Spiel nach vorne die Kreativität fehlt und genauso ein Spieler wie Halilovic die eben reinbringen kann. Und dann auch so nach der 3-0-Führung dann, ich glaube, das war ja schon irgendwie gegen 77. Minute oder sowas, kam dann in der 84. Minute erst Waldschmidt und Gregoritsch. Das sind 6 Minuten nur noch.
Ja, die werden sich bedankt haben.
Also das ist einfach viel zu spät. Und trotz dieser Verpflichtung von diesen spielstarken Spielern hat der HSV ja immer noch die wenigsten Schüsse auf das Tor. Von allen Bundesligamannschaften. Und das muss sich Bruno Labbadia einfach ankreiden lassen, wenn du so viel individuelle Qualität eigentlich holst, dass du es dann immer noch nicht schaffst, daraus ein funktionierendes Gefüge zu machen und dir mehr Torchancen rauszuspielen.
Stellt sich die Frage, ob das wirklich sein Plan war für den HSV. So sicher kann man sich da, finde ich, gar nicht sein, ob das nicht eher kühne Beiersdorfer Transfers waren. Und dazu haben wir auch eine ganz interessante Frage vom geschätzten Dogfood bekommen, der bei uns im Forum geschrieben hat. Zitat, wie gut oder schlecht tut Labbadia die im Sommer veränderte Einkaufspolitik? Statt langsame Weiterentwicklung wurden große, teure Namen eingekauft und damit die Kaderstruktur verändert. Große Namen, die eingesetzt werden müssen, um sich als Trainer nicht angreifbar zu machen, haben wir gerade auch belegt, indem wir es kritisiert haben, dass Halilovic erst zu spät kommt. Und eine Einkaufspolitik, die sich in den Augen des Gönners, in Anführungszeichen, schnell rentieren muss, aber gleichzeitig Unruhe in einen Kader gebracht hat. Da nennt er als Beispiel das schlechte Zusammenspiel zwischen Kostic und dem neuen Douglas, statt dem halbwegs eingespielten Zusammenspiel mit Oscholek. Und ich finde, das ist ein sehr interessanter Punkt.
Finde ich auch absolut, weil Labbadias Strategie auch in der Kommunikation ja immer ist, seitdem er da ist und nachdem sie den Klassenerhalt geschafft hatten. Das geht hier nur Schritt für Schritt und wir haben noch einen sehr, sehr langen, steinigen Weg vor uns und es muss langsame Entwicklung und also er versucht es immer auf sehr kleiner Flamme zu kochen und schaut immer sehr drauf, wo der HSV stand, als Labbadia kam, nämlich im Grunde mit anderthalb Beinen in der zweiten Liga. Mhm. Und jetzt hast du im Hintergrund plötzlich einen Geldgeber, der sagt, ja, ich will jetzt aber, jetzt soll es hier bitte ein bisschen schneller vorangehen, der dann 30 Millionen in diesen Kader steckt. Und das ist insofern problematisch, dass du jetzt eine Transferpolitik fährst und damit auch Erwartungen schürst, die eigentlich nicht zu dem passen, was der Trainer vorhat und ja auch vorlebt. Also Labbadia wird so ein bisschen, oder diese Transferpolitik überholt Labbadia selbst so ein bisschen. Also da bin ich sehr gespannt, wie sie das jetzt auch in den nächsten Wochen, wenn auch der Druck so ein bisschen größer wird auf Labbadia, das merkt man jetzt schon, wie er das moderiert. Aber dass du mit diesem Kader, mit dem, was du investiert hast und den Leuten, die du geholt hast, da jetzt plötzlich ganz andere Ansprüche hast, als wir müssen Schritt für Schritt und es kann nur ganz langsam vorangehen, das Problem hat Labbadia jetzt halt, klar. Mhm.
Glaubt ihr, dass der HSV einen 5-Jahres-Plan in der Kaderplanung hat, Marc?
Puh, das ist eine schwere Frage. Das, ich weiß es nicht. Also ob dieser ganzen Umstände mit Kühne und diesem ominösen Gespann mit Struth und Kalmund und wer da alles noch im Spiel ist, kann ich mir das ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen. Ich finde eigentlich, das ist ja das Komische, ich finde, man hat sich ja wirklich auch sinnvoll verstärkt. Aber wenn Labbadia dann auch ständig sagt, ja, wir müssen wissen, wo wir herkommen und so, das ist sowieso irgendwie der schlimmste Satz, weil es ist egal, es zählt das hier und jetzt. Und was soll dieser Satz jetzt noch? Man hat jetzt eine andere Mannschaft und jetzt gilt es einfach, aus dieser Mannschaft ein funktionierendes Gefüge zu machen. Und für mich gelten diese ganzen Parolen nicht mehr, dass man jetzt dass man das Ganze langsam aufbauen muss. Klar, die Spieler müssen sich finden, aber da muss man sie auch einsetzen. Und wenn man das nicht tut, gut, ja. Also ich finde es gut, dass dann Douglas Santos jetzt hat spielen lassen und ich glaube auch, dass das unser erster Linksverteidiger sein muss. Aber Labbadia muss sich dann noch mehr trauen, anderen Spielern Chancen zu geben. Gerade wenn er sieht, dass Spieler wie Aaron Hunt oder also dass solche Spieler einfach ihre Leistung nicht mehr abrufen, dann muss man auch die Traute haben, anderen Spielern die Chancen zu geben und das tut er leider zu wenig.
Mhm. Und gleichzeitig wirft sich aber Beiersdorf jetzt auch nicht wirklich zwischen ihn und die Pfeile, die jetzt zum Teil in Form von kritischen Fragen aus der Presse geschmissen werden. Also ich habe unter anderem seine Antwort darauf gehört, was er denn dazu sagt, dass man wieder immer gegen Ende der Spiele Tore kassiert und dann auch konditionell nicht so ganz das Wasser reichen kann den Gegnern, obwohl das ein wichtiger Teil der Vorbereitung war. Und da sagt er im Grunde auch nur, ja, finde ich irgendwie auch ein bisschen doof. Also schwierig. Und wenn dann gefragt wird, ja, ich zitiere jetzt, glaubst du, dass Bruno das schafft? Ich liebe ja dieses Duzen von Journalisten. glaubst du, dass Bruno das schafft? Dann sagt er so, ja, der hat ja schon ein paar Sachen geschafft, aber muss halt jetzt auch liefern, ne? Also so volle Rückendeckung sieht für mich auch anders aus und das finde ich eine durchaus interessante Entwicklung.
Ja, ich finde, Labbadia steht so, was die Außendeckung des HSV angeht, schon relativ allein da. Also da ist jetzt kein Gespann oder so zu erkennen, dass irgendwie Labbadia und Beiersdorfer so auf einer Wellenlänge funken würden oder dass die beiden den HSV so ein bisschen repräsentieren, sondern es ist eigentlich, also gerade wenn es um Sportliche geht, hast du halt eigentlich nur Labbadia da, der kommuniziert. Also das war in den letzten Jahren ja auch schon, dass man von Knebel dann irgendwann gar nichts mehr gehört hat und es eigentlich immer nur sich auf alles auf Labbadia fokussiert hat. Und damit muss er jetzt umgehen und das, ja, ich finde auch, dass sich Beiersdorfer da ganz schön rausnimmt in der Außendarstellung.
Aber das war ja auch noch nie wirklich sein Ding, ne? Also er ist ja noch nie wirklich der große Redner gewesen und ich fand eigentlich auch, dass Labbadia das bisher mal ganz gut gemacht hat, aber jetzt ist mir das einfach so nach diesen ganzen Verpflichtungen und der gewissen Euphorie, die ja auch geherrscht hat, einfach ein bisschen zu wenig und zurückhaltend auch gewesen. Und weil du eben auch nochmal die Kondition da irgendwie angesprochen hast, Max, ich glaube gar nicht, dass das die Kondition ist. Der HSV hat gerade im konditionellen Bereich sehr viel gearbeitet in der Sommerpause. Das scheint wirklich irgendwie so eine Mentalitätsfrage zu sein, dass sie immer wieder einbrechen. Mhm. Weiß auch nicht, ob es vielleicht fehlendes Selbstvertrauen ist, weil man einfach die Punkte nicht einfährt. Mir fehlt auch immer seit Jahren eigentlich so ein Leader in der Mannschaft. Also einer, der vorangeht und auch mal irgendwie den Mund aufmacht. Jetzt ist Giroud zwar wieder Kapitän geworden und das ist vielleicht auch in Ordnung so, aber er ist jetzt nicht so der Spieler, der da so eine Präsenz ausstrahlt, die so ein Kapitän eigentlich haben muss und der eben auch mal in schlechten Zeiten die Mannschaft wachrüttelt. So ein Spieler fehlt mir da. Das war vielleicht vor 2 Jahren noch irgendwo Valon Berami, aber der hat viel zu viele andere Sachen sich einfach geleistet und hat da eben auch nicht gepasst. Aber was ich eben meine, das war so eine Art Leader. Er wurde mal aggressiv Leader genannt. Aber ja, dieser Spieler fehlt mir und das hat man dann doch versäumt, diesen Spieler zu kaufen in der Sommerpause.
Es braucht halt beim HSV relativ wenig, dass die in sich zusammenfallen. Also es war gegen Ingolstadt so, dass sie dann plötzlich nach einer sehr ordentlichen ersten Halbzeit dann in der zweiten das Fußballspiel eingestellt haben. Das war gegen Leverkusen so, dass sie nach dem Gegentor dann in den letzten 15 Minuten, also dann insgesamt diese 3 kassiert haben und gegen Leipzig. Ja auch, das hat der Labbadia hinterher gesagt, haben sie ja ganz ordentlich mitgespielt, hatten diese Chance, hätten führen können. Und auch Hasenhüttl sagte, ja, meine Mannschaft hatte hier große Probleme. Das klang so ein bisschen so, als wäre Hasenhüttl irgendwie Trainer vom FC Bayern und würde dann jetzt irgendwie Ingolstadt loben, die eine Halbzeit gut mitgespielt hätten. Aber das stimmt ja, der HSV war ja ganz ordentlich im Spiel. So, und dann gibt es dieses Gegentor und dann ist da plötzlich... Und dann fallen die plötzlich komplett zusammen, dann machen die unfassbare individuelle Fehler, also vor allem durch Giroud dann gestern. Mhm. Und dann geht so ein Spiel halt nicht irgendwie 0-1 aus oder man holt noch ein 1-1, sondern dann steht es plötzlich 0-4 in einem Spiel, was halt eigentlich niemals 0-4 ausgehen darf.
Ja, ja. Was mich gestern dann eben auch noch so erschreckt hat, ist, dass man ja in der Vergangenheit wenigstens irgendwie über den Kampf dann noch zum Erfolg gekommen ist. Aber gestern habe ich so das Gefühl gehabt, dass man sich einfach komplett kampflos aufgegeben hat. Ich hatte zwischendurch tatsächlich irgendwie auch mal den Gedanken, dass sie irgendwie gegen den Trainer spielen, weil wie kann das sein, dass man da nicht mal sich wieder aufrichtet und irgendwie dagegen hält? Da kam ja wirklich gar nichts mehr.
Also ich glaube nicht, dass Profis tatsächlich gegen den Trainer spielen. Das will ich irgendwie, das will nicht in meinen Kopf, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube tatsächlich, dass da die eine Sache, die man am HSV kritisiert, auch gleichzeitig eine Sache ist, die man an Leipzig loben muss. Also Leipzig ist halt auch wirklich in genau den richtigen Momenten draufgegangen. Alle Ballverluste, die es dann gab in den letzten 20 Minuten, und das waren ja einige und haben ja dann auch, wie schon besprochen, zu den Toren geführt, das waren alles hervorragend ausgeführte Pressing-Situationen. Und dann ist das jeweils ein individueller Fehler. Aber das ist ja kein gegen den Trainer spielen, sondern das ist eine Unsicherheit, die wir ja jetzt auch schon thematisiert haben, die sich dann aber verstetigt und die dann aber vom Gegner auch wirklich eiskalt genutzt wird. Und das ist die größte Qualität, die Leipzig mitbringt in diese erste Liga, auch mit Ansage. Hasenhüttl hat genau gesagt, wie er spielen lassen will, und man wusste auch, dass das zu dem Leipzig passt, wie es in der Aufstiegssaison gespielt hat. Also es hat Leipzig auch wirklich gut gemacht.
Klar, da haben sich gestern dann so die beiden extremen Pole getroffen.
Ja, finde ich auch. Und ich frage mich schon, also wenn man sich jetzt mal die ersten drei Spiele anguckt, ich klammer jetzt mal den Pokal aus, das ist natürlich fraglich, ob man das machen sollte, aber ich tue es einfach mal. Und da gucke ich mir an, gegen Ingolstadt zu Hause 1:1, Hendrik hat schon angesprochen, eine ganz ordentliche Halbzeit, dann allerdings durchaus recht wenig. Gegen Leverkusen ganz lange sehr gut mitgehalten. Leverkusen hat sich unheimlich schwer getan, macht dann durch Poran Palo drei Tore und gewinnt das Ding 3:1, nachdem der HSV schon geführt hat, und das 1:0 war ein Geschenk von Leno. Und jetzt haben wir das Spiel gegen Leipzig, wo man auch sagen kann, hat Labbadia ja auch angesprochen, wir haben es auch schon thematisiert, das 0:1 war so ein bisschen der Knackpunkt und dann eben eine sich verstetigende Verunsicherung. Das ist jetzt natürlich alles nicht gut und alles nicht schön, und vor allem, wenn man sich in die Tabelle anguckt, dann sieht man, ach guck mal, Relegationsplatz, das kennen wir doch irgendwo her, Platz 16, ein Punkt nach drei Spielen.
Hat bislang immer geklappt.
Das wirkt vertraut, aber gleichzeitig würde ich jetzt auch sagen, es gibt ja jetzt im Grunde zwei Arten, wie man darauf reagieren kann, und der eine Weg wäre, dass man versucht, Ruhe zu bewahren und dieses zarte Pflänzchen, was sich nennt Mannschaft, eher zu ermutigen und ihnen zu versuchen, so die Unsicherheit zu nehmen. Und der andere Weg ist, öffentlich zu kritisieren, den Trainer in Frage zu stellen, das Spielsystem in Frage zu stellen, Druck auch auf die Neuzugänge zu erhöhen. Das ist für den Halilovic auch nicht so leicht, wenn er gleich als der Elbe Messi bezeichnet wird. Und das ist gerade der Weg, den der HSV geht. Und da würde ich jetzt tatsächlich dann mal sagen, Marc, auch wenn du nicht so gerne in die Vergangenheit guckst, da sage ich ja, da gucke ich mir dann doch mal an, wie das in der Vergangenheit so geklappt hat. Und da sage ich ja, also nachhaltig ist da auch nie irgendwie was rausgekommen. Und ich frage mich, wenn jetzt schon indirekt oder direkt an Bruno Labbadia kritisiert wird, was man ja auch valide machen kann, aber dann frage ich mich ja, was wäre denn jetzt der Wunschtrainer von einem Investor Kühne, der ja unbedingt auf Platz 6 bis 8 kommen will, und einem Dietmar Beiersdorfer, der sich total freut, dass er in die Offensive der Mannschaft investieren kann. Ja, was wäre denn der Lieblingstrainer, den sie hätten, und zwar der auch verfügbar ist? Ich möchte jetzt nicht Thomas Tuchel hören.
Und das Horst Rubesch.
Na.
Das wäre zumindest mal so eine Personalie, so einer der Urgesteine, der dann wirklich mal in einer verantwortungsvollen Position wäre.
Ja, wäre der Werder wie so ein bisschen.
Und dann sieht man, dass auch das nicht funktionieren wird. Und dann ist das Thema auch endlich mal durch mit den Urgesteinen, die man da irgendwie in die Verantwortung holen muss.
Das war jetzt auch nicht unbedingt direkt so ernst.
Nein.
Ich glaube auch nicht, dass man Labbadia jetzt direkt vielleicht komplett in Frage stellen muss, aber er sollte einfach so ein bisschen auch von seiner Sturheit irgendwie wegkommen, weil er ja wirklich das, was in den Medien so kursiert und was man ihm an ihm kritisiert, eigentlich komplett abperlen lässt. So, und vielleicht muss er jetzt einfach auch mal die Entscheidung treffen, die er vielleicht nicht unbedingt für seine richtige hält, aber er muss einfach was verändern, und er hat bisher noch nichts verändert, und deshalb das glaube ich, muss er tun. Und wenn er gegen Freiburg verliert wieder, dann spielst du danach gegen die Bayern, und dann wird's mal ganz düster. Und wenn der HSV nach 5 Spielen wirklich nur einen Punkt hat, dann wird das die logische Konsequenz sein. Dann wird er dem Druck auch gar nicht mehr standhalten können.
Ja, also dieses Freiburg-Spiel ist jetzt wirklich extrem wichtig, weil du davon ausgehen kannst, dass du gegen Bayern wahrscheinlich keinen Punkt holst. Gut, kann man dann natürlich noch gucken, ob du dann nur 2-0 oder 6-0 oder wie verlierst. Aber dieses Spiel gegen Freiburg ist halt ganz extrem wichtig. Das musst du halt gewinnen. So, und dann hast du deine 4 Punkte. Das ist jetzt nicht doll, aber das ist okay. Das gibt Labbadia wieder ein bisschen Ruhe, und dann geht's weiter. Aber also, wenn du gegen Freiburg verlierst, gebe ich dir recht. Und weil du kannst davon ausgehen, dass du danach gegen Bayern verlierst, dann wird es sehr hektisch in Hamburg. Mhm.
Dienstagabend, 20 Uhr. Wir können gespannt sein, wie das Spiel dann ausgeht. Ja, bin ich wirklich mal gespannt, was mit Bruno Labbadia passiert und wie sich das in Hamburg weiterentwickelt und wie wir in 3 Jahren über diese Phase reden werden. Ich versuche immer so ein bisschen einen Schritt zurückzutreten. Und da muss ich sagen, bei manchen Vereinen habe ich ein ungefähres Bild vor Augen, und bei manchen Vereinen ist das, als würde man im Tagebuch die Seite umblättert und da sieht man, ach guck, da hat da noch gar jemand was reingeschrieben, aber da ist ein Geigenmännchen hingezeichnet. Warum denn das?
Ja, aber ich finde, das beim HSV finde ich es schon, ich finde es schon nicht schlecht, wenn Labbadia immer mal wieder sagt, wir müssen gucken, wo wir herkommen, weil das ja immer das Geforderte war, dass man halt nicht sofort irgendwie wieder zu träumen anfängt, wenn man dann mal irgendwie ein Spiel gegen Augsburg glücklich gewinnt, sondern dass man eben ein bisschen Demut walten lässt, ein bisschen Zurückhaltung und nicht mehr in diesen Größenwahn verfällt. Von daher, ich finde es schon total in Ordnung, dass er da auch zurückhaltend kommuniziert. Die Frage ist halt nur, und ich glaube, deswegen werden die Fans gerade so ein bisschen ungeduldig, die Frage ist halt, wie klein sollen denn die Schritte sein, mit denen es vorangeht, weil da ist halt im Moment einfach nichts zu erkennen und es ist halt so eine Stagnation da und das ist, selbst wenn man in Betracht zieht, wo der HSV herkommt und wo der HSV stand, als Labbadia kam, trotzdem ist das, was da im Moment an Entwicklung passiert, natürlich zu wenig. Mhm. So, und ja, und ich fand das ganz spannend, Max, das hattest du, glaube ich, gesagt, von wegen Halilovic, Elb, Messi und so weiter, dass der Weg ist, den man gerade geht. Also ich weiß nicht, das ist ja nicht der HSV, der jetzt sagt, wir haben jetzt hier den neuen Messi. So, deswegen spielt er ja auch nicht. Also ich finde, der HSV versucht ja schon, so gut er das kann, eben diese Erwartungshaltung eben nicht zu schüren, sondern versucht da ein bisschen zurückhaltender zu operieren. Und das wird Labbadia dann wiederum als Fehler ausgelegt, dass er eben Halilovic nicht bringt. Also ich finde, er kann in dieser Sache auch wenig richtig machen.
Naja, also ich finde, du hast da natürlich in Teilen recht, also es ist vielleicht nicht schlecht, dass er von vornherein so ein bisschen auf die Bremse tritt, aber er hat es vielleicht ein bisschen zu sehr gemacht, also gerade so ein Halilovic, das ist ein junger, hungriger Spieler, der kommt in die Bundesliga, der sieht den HSV, glaube ich, auch so ein bisschen als Karrieresprungbrett und dann wird ihm von vornherein einfach total der Wind aus den Segeln genommen, also erstmal mit dieser Positionsumstellung, also jeder, mit dem man auch gesprochen hat, also auch, was man so aus Spanien gehört hat, hat gesagt, das ist ein Zehner. Und wenn du dem von vornherein irgendwie sagst, du spielst bei mir auf rechts, dann ist so ein junger Spieler, glaube ich, direkt erstmal so ein bisschen geknickt, weil er auch von rechts natürlich auch nicht diesen Einfluss aufs Spiel haben kann, wie aus der Mitte. Und wenn du ihn dazu dann eben noch immer nur Kurzeinsätze gibt, also er hat ja wirklich noch nicht einmal eine ganze Halbzeit gespielt, dann ist das vielleicht ein bisschen zu viel Bremse. Also er kann ja auch den Medien gegenüber sagen, erwartet nicht zu viel von dem Jungen, wir wollen ihn in Ruhe aufbauen, aber ihm dann eben auch die Chancen zu geben. Und das hat er, finde ich, einfach bisher zu wenig getan.
Ach, ich weiß ja nicht, wie viele Spiele hat Halilovic in der letzten Saison gemacht? Ich finde,
es ist ein Stammspieler.
Es ist jetzt schon so ein bisschen rausgekommen. Labbadia geht eher die kleinen Schritte. Und das Umfeld erwartet und fordert die großen Schritte. Und da gibt's eine Differenz der verschiedenen Sichtweisen auf den HSV, auf die Zukunft des HSVs. Und da spielen die Medien eine Rolle, da spielt aber auch Dietmar Beiersdorfer eine Rolle, da spielt Kühne definitiv eine Rolle. Und jetzt muss man eben angucken, führt dieses Auseinandergehen der unterschiedlichen Vorstellungen über den HSV, führt das zu einem Bruch, der dann irgendwann darin mündet, dass sehr wahrscheinlich Labbadia gehen muss und dafür ein anderer Trainer geholt wird, wo ich eben die Frage stelle, ich bin sehr gespannt, wer dann tatsächlich der Wunschtrainer ist, der das besser machen soll. Oder schafft man noch den Turnaround? Was ja immer noch, ist ja noch alles drin, ist ja nichts verloren, ist ja dritter Spieltag.
Das spricht einfach bei mir wahrscheinlich auch ein bisschen die Fanseele mit, dass ich da ein bisschen...
Ja, man hat schon gemerkt, dass du schon ziemlich Bock auf einen Halilovic hast.
Ja. Aber ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige.
Das glaube ich allerdings auch. Ich würde ihn ehrlich gesagt auch gerne sehen, aber ich respektiere auch durchaus erstmal einen Trainer, der den 5 Tage die Woche im Training hat und dann sagt, nee, ich sehe dich gerade nicht in der Startelf gegen die Pressing-Monster aus Leipzig. Da sage ich dann, ja, okay, schade, ich hätte ihn gern gesehen, aber gut.
Ja, Startelf ist ja auch nicht mal unbedingt das, was jetzt sein muss, aber ihm zumindest einfach mal mehr Spielzeit zu geben. Ich finde auch 20 Minuten gegen Leipzig nicht unbedingt so viel, vor allem, wenn man sieht, wie das Spiel läuft. Und es ist ja auch richtig, dass er sagt, Halilovic bringt auch ein gewisses Risiko mit, weil von seinen, weiß nicht, 5 Dribblings gehen dann halt auch 2 oder 3 schief, klar. Aber dieses Risiko muss man halt vielleicht auch mal gehen, weil man eben auch viele viele Vorteile eben hat, wenn man so einen Spieler auf dem Platz hat.
Das stimmt. Und apropos Risiko, das man geben muss, Risiko geht ja auch die Eintracht aus Frankfurt. Ihr merkt, dass ich ganz galant zum nächsten Spiel überleiten möchte. Ich würde gerne über vielleicht den Aufreger des Wochenendes spielen. Die Eintracht gewinnt gegen Bayer Leverkusen. Und alle unter euch, die wie ich den Eintracht Frankfurt Podcast unter der Woche gehört haben, mit Etienne Gardet als Gast, die werden sich einerseits verwundert die Augen gerieben haben und andererseits nicht. Das nicht deswegen, weil der geschätzte Ed Busty Red genau das angekündigt hat, dass man gegen Leverkusen gewinnt. Und übrigens hat er gesagt, dass man jetzt dann gegen Ingolstadt auch wieder verlieren wird. Aber ihr werdet euch gewundert haben, weil da eine Totengräberstimmung herrschte, die, ja, ich fand es durchaus erstaunlich, denn auch das Spiel gegen Darmstadt war ja sehr unglücklich verloren und vorher hat man schon gegen Schalke gewonnen. Jetzt also dieses 2:1 gegen Leverkusen und die meist thematisierte Personalie und auch etwas überraschend war Marco Fabian, der auf der Zehnerposition spielen durfte, was jetzt vielleicht nicht so von allen so erwartet wurde und der aber gleich einen richtigen Einfluss auf das Spiel hatte. Hendrik, wie hast du ihn gesehen und wie ist in deinen Augen dieser 2:1-Sieg zustande gekommen?
Tja, ich muss gestehen, da erwischt es mich ein bisschen auf dem falschen
Fuß. Ah, ich habe
diesem Spiel nun wirklich, weil ich von diesem Spiel nun wirklich wenig gesehen habe, aber grundsätzlich natürlich spannend, was Frankfurt für Ergebnisse produziert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man als Fan dann auch ein bisschen wahnsinnig wird, wenn man Schalke schlägt, wenn man dann das Derby verliert und dann jetzt gegen Leverkusen auch wieder so ein Spiel auspackt.
Als Eintracht-Fan musst du eh schon ein bisschen wahnsinnig sein.
Ja, das stimmt. Das ist
ich habe genügend in meinem Umfeld, um das sagen zu können. Ich habe auch schon die ersten Nachrichten bekommen. Übrigens, unser Matchplan diese Saison ist, dass alle eure Konkurrenten bei uns stolpern und dass uns die Eintracht zur Meisterschaft schießt. Mir soll es recht sein. Mal gucken. Marc, hast du vom Spiel was mitbekommen und wie hast du Fabian gesehen?
Also ich habe zwar auch nicht das ganze Spiel gesehen, aber ich habe eben auch gesehen, was Marco Fabian da auf dem Platz veranstaltet hat. Und das war ja schon ziemlich stark. Und ich fand auch sowieso, dass dieser Transfer ja gut war. Ich glaube, den haben sie ja vor der letzten Saison geholt, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und da war, ich weiß nicht, ob Armin Fee und er sich so grün waren. Ich glaube, da war immer irgendwas gewesen, weshalb Fabian dann auch irgendwann mal raus war. Aber der hat von vornherein eigentlich schon immer ziemlich gute Spiele gezeigt und das hat er natürlich gestern unter Beweis gestellt. Also wie aktiv er war, er hat Leute eingesetzt, er war selber torgefährlich und war damit natürlich auch irgendwie der entscheidende Faktor in dem Spiel. Und wenn du dann noch so einen Alex Meyer dazu hast, der einfach trifft wie so ein, weiß nicht, der einfach immer läuft wie ein Uhrwerk, der wirklich immer seine Chancen nutzt, dann gewinnst du eben auch mal so ein Spiel gegen Leverkusen, wo ich mich allerdings immer nur frage, wie kann das sein, dass Leverkusen dann so ein Spiel verliert? Also hat mich ehrlich gesagt überrascht. Also dieses Duo Baumgartlinger-Aranguiz hat ja irgendwie das erste Mal in der Zentrale zusammengespielt, aber das hat irgendwie noch nicht so funktioniert. Beides sehr gute Spieler, aber da sieht man eben auch, dass sich auch das erst noch finden muss. Wobei man natürlich auch sagen muss, das Spiel hätte auch durchaus anders laufen können, wenn Chicharito diesen Elfmeter reingemacht hätte. Und ich glaube, da gab es ja auch noch so einen Laserpointer-Angriff, habe ich irgendwie gehört.
Angriff finde ich
ja. Er wurde da wohl geblendet. Und da hatten sich, glaube ich, ein paar Leverkusen darüber aufgeregt. Und,
Und von wegen wieder aus der Eintracht-Fankurve und so, ne? Aber naja, also
naja, hätte er hat natürlich. Es war nicht die Fankurve, er hat auf die andere Seite, also war auf der anderen Seite des Stadions, so viel muss sein.
Okay, also aber wahrscheinlich war es ein Frankfurter Fan, der ihn da geblendet hat.
Ja,
würde mich sonst überraschen.
Aber das ist ja nicht das Thema, das ist doch, also das ist ja so ein Randthema und damit reden wir doch am eigentlichen vorbei. Ich finde, man muss diese beiden Halbzeiten irgendwie getrennt sehen, weil die zweite Halbzeit war ein anderes Spiel als die erste Halbzeit. Und die erste Halbzeit ist die, wo ich ein großes Fragezeichen in Richtung Bayer Leverkusen zeichnen möchte. Die spielen unter der Woche gegen Moskau, führen 2:0, schenken dieses Spiel her, fangen fast noch das 2:3. Das war irgendwie so ein typisches Leverkusen und aber jetzt nicht in lobender Art und Weise. Also es gibt ja typische Leverkusen-Spiele, wo sie 3:0 gewinnen und es gibt typische Leverkusen-Spiele, wo sie 3:3 nach 3:0-Führung spielen. Und so eins war das. Und dann hat man sich eine Reaktion erwartet. Und gleichzeitig wusste ja auch Bayer, was einen erwartet. Wenn man auswärts bei der Eintracht antritt, dann ist das Menü, was einem der Niko Kovac vorsetzt, seit der letzten Saison immer dasselbe, nämlich hochmotivierte Spieler, die früh draufgehen mit dem Publikum im Rücken und die sich nicht verstecken, aber auch nicht wild nach vorne stürmen, also aus einer gewissen Grundordnung herausspielen. Und ich fand es wirklich erstaunlich, dass es Leverkusen in dieser ersten Halbzeit so wenig geschafft hat, Chancen zu kreieren und sich allein aus dem Druck der Eintracht zu befreien. Das hat mich wirklich ein bisschen ratlos hinterlassen. Leverkusen, die so als Geheimfavorit galten auf die Meisterschaft, schleppt im Prinzip sein altes Problem, was man jetzt seit 2 Jahren hat, unter Roger Schmidt, schleppt man auch in dieser Saison mit sich rum.
Ja, absolut. Dazu dann dieses Spiel gegen Moskau unter der Woche, was sicherlich auch der Stimmung nicht unbedingt zuträglich ist. Da klemmt es noch an ziemlich vielen Ecken.
Und das finde ich durchaus, also ich glaube, das ist eine interessante Entwicklung. Ich glaube, auf Leverkusen muss man sehr genau draufschauen, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen, auch je nach Ausgang der nächsten Spiele, entwickelt. Denn dieses Phänomen, dass Leverkusen mal besonders überzeugt und dann direkt danach aber ein Spiel abliefert, wo man auf unerklärliche Art und Weise Punkte liegen lässt, das ist eben ein altbekanntes. Das schleppt man jetzt seit Roger Schmidt bei Leverkusen ist mit sich herum. Und ich kann mich erinnern, letztes Jahr war es ja schon mal, da stand er sehr in der Kritik. Direkt nach der Aktion gegen Dortmund, als er auf die Tribüne verbannt wurde, als man dann gegen Augsburg, ich habe es quasi schon erwähnt, 3:0 führte, dann 3:3 gespielt hat letztendlich und er gar nicht mehr im Stadion war, weil er schon den nächsten Gegner beobachtet hat aus der Europa League. Dann ist man dort ausgeschieden und da war da aber richtig der Baum am Brennen. Da war nicht so klar, wie Schmidt die Saison beenden würde oder ob er sie noch bei Leverkusen beenden würde. Dann fing ein Lauf an gewonnenen Spielen und man hat sich souverän qualifiziert und man hatte das Gefühl, naja, vielleicht hatte das auch damals mit der verletzten Situation zu tun. Leverkusen hatte dann auch viel Pech, auch viel Aluminium-Pech. Das fängt jetzt in der Saison auch schon wieder an. Aber dass man das jetzt in dieser Saison, in die man mit ganz anderen Vorzeichen gestartet ist, wieder mit sich rumträgt, finde ich schwierig, wenn man unter die Top 4 will. Kann man sich das eigentlich nicht erlauben. Vor allem, wenn man sieht, wie die Mannschaften, die in der letzten Saison nicht unter den Top 4 waren, wie die sich verändert haben. Schalke jetzt mal ausgenommen.
Ja. Ja, absolut.
Und vor allem, weil sie auch, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Vielleicht liegt es auch daran, dass Poyan Palhoun nicht gespielt hat. Vielleicht läuft es dann die Saison bei Leverkusen einfach nicht.
Ah, ja, ich weiß es nicht. Andererseits ist es natürlich auch kein besonderes Zeichen von Stärke, wenn du von einem Joker abhängig bist, der halt, ja, das könnte auch, ich möchte es jetzt nicht jinxen, der arme Mann, aber das könnte auch so ein Martin Fehnin-Ding werden. Am ersten Spieltag 3 Tore, am zweiten Spieltag 2 Tore und dann wart er nicht mehr gesehen, bis er seinen Balkon angezündet hat.
Also, ja. Wir kaufen den bei Comunio alle für 15 Millionen und ärgern sich hinterher.
Ja. So ja, sieht's nämlich.
Trade-Mine.
Das ist es. Und gut, und dann aber die zweite Halbzeit war ja dann durchaus ein anderes Spiel. Dann war es offen auf beiden Seiten und begann mit einer saustarken Aktion vom Schiri Dingert. Ich weiß nicht, ob ihr das noch vor Augen habt, aber schon nach 6 Sekunden gab es eine Aktion, wo er eigentlich Abraham schon rot zeigen wollte, weil er den durchgestürmten Leverkusener zu Fall gebracht hat. Aber sein Schiedsrichterassistent hat ihn darauf hingewiesen, dass vorher ein Handspiel vom Leverkusener stattgefunden hat. Und deswegen gab es dann Freistoß für Eintracht. Das war eine Weltklasse-Schiri-Aktion, ehrlich gesagt. Also mega gut.
Stimmt, habe ich auch noch vor Augen, ja.
Haben sie gut gemacht. Aber dann die Frage, war zum Beispiel der Elfmeter einer von Chandler gegen Chicharito, den er dann verschossen hat?
Das ließ sich ja, glaube ich, gar nicht so richtig auflösen, oder? In der
Naja, er war vorher am Ball und Chicharito schießt halt dann quasi das Bein von Chandler anstelle des Balles. Ich fand es ein bisschen hart, also es war halt so ein Tackling, das geht halt in 9 von 10 Fällen geht das ehrlich gesagt schief, weil du genau diese eine Millisekunde schneller sein musst als der andere. Aber die Tatsache, dass er zuerst am Ball war und den gespielt hat, kann man eigentlich nicht leugnen. Naja.
Ja.
Wusstet ihr, dass der Schütze den Ball nicht mehr berühren darf nach dem Strafstoß, bevor ihn ein anderer Spieler berührt hat?
Inwiefern?
Also keine Messi-Suarez-Aktion mehr? Oder wie ist das gemeint?
Na, das ist jetzt sowieso auch durch eine Regeländerung. Nee, aber das hat man beim Elfmeter von Chicharito. Er schießt an den Pfosten und versucht direkt den Nachschuss zu verwerten und dann wurde direkt abgepfiffen. Er darf quasi nicht zweimal nacheinander den Ball berühren, sondern erst muss ihn ein anderer Spieler berühren und zwar entweder ein Gegenspieler, also mutmaßlich. Also
wenn der Ball, du meinst, wenn der Ball vom Pfosten abprallt, darf
genau.
Den Nachschuss nicht reinmachen.
Genau, und das war eine Regel, die hatte ich ehrlich gesagt nicht mehr auf dem Schirm. Hab's mir da nochmal zusammen.
Ist das eine der neuen Regeln oder ist das schon immer so gewesen?
Da verweise ich auf Colinas Erben. Ja. Ich habe die Regelfolge ehrlich gesagt noch nicht fertig gehört und das ist Regel Nummer 14, da bin ich noch nicht angekommen. Aber fand ich so ein schönes Stammtisch-Takeaway, da kann man glänzen, wenn man in der Kneipe
sitzt. Nee, aber du merkst ja in unserem Erstaunen, also ich wusste es nicht.
Ich auch nicht.
Ja, dann fühle ich mich jetzt auch nicht mehr so schlecht, dass ich es nicht wusste. Und Grüße an die Colinas Erben. Ich empfehle hiermit nochmal diesen Podcast. Liebe Rasenfunkhörer, hört euch das an. Die haben alle Regeln eigentlich besprochen in zwei sehr langen Folgen. Immer hörenswert. Gut, Alex Meyer haben wir schon kurz thematisiert. Einfach der Wahnsinn. Dann macht Marco Fabian auch das 2:1. Man fragte sich, als Meyer ausgewechselt wurde in der 78. Minute, oh Gott, wer soll denn jetzt die Tore schießen? Und in der 79. beantwortet das Marco Fabian. Beides Mal sah, also bei beiden Toren sah Benjamin Henrich nicht ganz so gut aus von Bayer Leverkusen, aber ist halt auch noch sehr jung, kann mal passieren.
Sie hat allerdings die Woche zuvor gegen HSV ein ziemlich gutes Spiel gemacht.
Also. Das stimmt. Gilt ja als eines der größten Talente. Ja, was unter dem Strich, was nehmen wir jetzt aus dem Spiel mit? Bei der Eintracht bin ich gespannt auf den Eintracht-Frankfurt-Podcast, ehrlich gesagt. Da freue ich mich auf die nächste Folge. Bin mal gespannt, ob sie total besoffen vor Glück sind oder ob sie jetzt bibbern, weil ja quasi klar ist, dass man jetzt gegen Ingolstadt verliert und dann wieder zu Hause gegen Hertha gewinnt. Wie seht ihr die bisherige Saison der Eintracht? Platz 7, 2 Siege, eine Niederlage, 3:2 Tore. Marc?
Ja, natürlich gut, wenn du siehst, wen sie geschlagen haben.
Ja,
Und dann aber auch wieder blöd, wenn du diese Darmstadt-Niederlage dazu rechnest.
Aber das kann doch auch mal passieren. Ich verstehe gar nicht,
natürlich kann das passieren, aber wenn du halt fragst, so wie sehen wir das? Also, das ist natürlich eine total vermeidbare Niederlage eigentlich. Und Eintracht ist irgendwie so eine Wundertüte. Mhm.
Irgendwie so das Gegenteil vom HSV. Die machen zu Hause mal gute Spiele und auswärts nicht. Und der HSV genau andersrum.
Der Anti-HSV. Jetzt haben wir schon gesagt, dass der HSV Anti-Schalke ist. Das heißt, Schalke ist gleich Eintracht. Okay,
da trittst du wahrscheinlich einigen mit auf den Schlips jetzt.
Ja, glaube ich. Und zwar auf beiden Seiten der Fanlage. Interessant finde ich bei der Eintracht tatsächlich, wie flexibel von ihrer Grundordnung her sie in diese Saison gegangen sind. Gegen Schalke haben sie tatsächlich fast ein klassisches 4-3-3 gespielt über einen Großteil der Spielzeit. Gegen Darmstadt eher ein 4-4-2 mit auch sehr, sehr hochstehenden Außenverteidigern. Das war so ein bisschen die beiden Muster, die man gesehen hat. Gegen Schalke und Leverkusen stand die Viererkette viel, viel geordneter und etwas tiefer. Auch jetzt nicht so überraschend bei den Gegnern. Und gegen Darmstadt stand die Viererkette ein bisschen asymmetrisch und viel, viel höher. Hatte man ja auch viel, viel mehr Ballbesitz. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das eine schlechter ist als das andere, denn gegen Darmstadt hätte man auch sehr gut gewinnen können. Aber ich finde es interessant, dass Niko Kovac da was ausprobiert und das auch seiner Mannschaft zutraut und die ihm das Vertrauen ja bisher durch Ergebnisse zurückzahlt. Das finde ich eine interessante Entwicklung. Das haben gar nicht so viele Bundesliga-Mannschaften, wenn man ehrlich ist.
Aber vielleicht sieht man, ist die Erkenntnis daraus, dass die Eintracht einfach aus dieser defensiven Grundordnung kommen muss und dann einfach vorne auch ein bisschen so das Vertrauen in die Effektivität zu haben, weil, also effektiv waren sie bisher ja eigentlich. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob sie noch etliche Torchancen hatten, aber bisher haben sie ja in den Spielen die Torchancen größtenteils verwertet.
Ja, definitiv. Nee, es gab noch ganz am Schluss in der 95. Minute hatte Fabian nochmal eine Doppelchance gegen Leno, aber eigentlich schon ganz effektiv. Und wo packen wir jetzt Leverkusen hin? Nach 3 Spielen Platz 11 mit 3 Punkten und 5:5 Toren.
Ja, bin ich auch ziemlich gespannt, weil bisher haben sie ja auch noch nicht wirklich in einem Spiel richtig überzeugen können. Eben auch mit der Champions League noch nicht. Und gerade vor dem Hintergrund, dass man sie ja eigentlich ziemlich stark eingeschätzt hatte diese Saison. Also da liegen ja auch jetzt so ein bisschen die Wochen der Wahrheit vor Leverkusen, weil man ja auch, gerade das ist ja immer das Schöne an diesem Herbst, da gibt es immer so schön viel Fußball.
Oh ja.
In der Champions League haben sie ja auch noch ein paar spannende Spiele. Die müssen auf jeden Fall jetzt beweisen, dass sie zu einer dieser Top 4 gehören in der Bundesliga.
Ja, müssen eigentlich jetzt 6 Punkte her. Zu Hause gegen Augsburg und auswärts bei Mainz. Es müssten 2 Dreier werden, um diesen Status zu bestätigen.
Absolut. Dann geht's gegen Dortmund. Mhm. Sehe ich gerade. Also da sollte man vorher schon.
Ach ja, ist das schön, dass diese Spiele schon so bald sind. Dann ist man ein bisschen schlauer. Lass mal noch vielleicht über das untypischste 0:0 der bisherigen Bundesliga-Saison zumindest sprechen. Hoffenheim gegen Wolfsburg, Ein 0:0 mit 20:20 Torschützen, das Ergebnis ist eigentlich ein kleiner Treppenwitz, dass hier keine Tore gefallen sind. Es war auch wirklich sehr schön anzusehen. Es gab auf beiden Seiten viele Aktionen. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal die Mannschaften durch. Marc, was hat dir bei der TSG in dem Spiel gefallen und war es letztlich einfach nur Pech, dass es nur ein Punkt wurde?
Ja, also erstmal ist ja, wahrscheinlich geht's in die Geschichtsbücher als das schönste 0-0, was es jemals gegeben hat.
Oh, du machst aber hier große Fässer auf.
Gut, ich kann mich jetzt gerade zumindest aus dem Stand nicht an ein anderes 0-0 mit so viel Torchancen erinnern. Mhm. Also man merkt natürlich, dass Hoffenheim unglaublich viel Potenzial in der Mannschaft hat. Eben sehr viele junge Spieler. Sie haben jetzt, glaube ich, 3 Unentschieden zum Start geholt. Richtig? Bin ich da?
Hoffenheim hat 3 Unentschieden, genau.
Genau, 3 Unentschieden. Das hätte natürlich mit ein paar mehr, mit ein bisschen mehr Cleverness hätten es auch 3 Siege werden können. Vielleicht fehlt da einfach so ein bisschen noch die Erfahrung in der Truppe. Aber ich glaube, in Zukunft, wenn sie sich da einspielen und die Nagelsmann-Philosophie umsetzen können, dann haben die eine gute Zukunft vor sich. Also sie haben viele gute junge Spieler. So ein Amiri hat mir gestern wieder sehr gut gefallen. Der kann die Leute einsetzen, der ist selber torgefährlich. Auch Kramaric sorgt immer für Torgefahr und kann kombinieren. Und irgendwie finde ich auch ganz witzig, dass Sandro Wagner tatsächlich gut zu Hoffenheim passt. Also der hat ja auch schon getroffen und ist auch so ein bisschen der Spieler, der Hoffenheim da vielleicht auch noch gefehlt hat. Also der Stürmer vorne drin, der dann eben die Vorlagen verwertet. Da hatte man letzte Saison mit Kevin Kurani vielleicht auf ein falsches Pferd gesetzt.
Ich würde es jetzt wenigstens genau, also, Vargas nennen können, das wäre.
Okay.
Weil der aber
das hat ja. Genau. Aber das hat ja auch irgendwie noch nicht so hingehauen. Deswegen finde ich ganz interessant, wie Hoffenheim, wie der Kader zusammengestellt wurde und ich glaube, dass die eine solide Saison hinlegen werden. Also einstelliger Tabellenplatz ist da auch mindestens drin.
Ja, wobei ich als kleines Aber einwerfen möchte, in der Abwehr überraschend unsortiert relativ häufig. Also jetzt, das ist kein Zufall, dass man jetzt schon 6 Gegentore gefangen hat. Auch gegen Wolfsburg gab es viele Chancen, auch für Wolfsburg. Also das 0:0 war ja auch deswegen so interessant, weil beide Abwehrreihen nicht so sattelfest standen. Und das finde ich erstaunlich, denn das hat eigentlich Nagelsmann in der letzten Saison ganz gut hinbekommen, dass er einen offensiv guten Fußball hat spielen lassen, aber ohne allzu viele Tore hinten drin zu kassieren. Und gerade auf den Außenverteidigerpositionen, da hat Leipzig diesen Raum hinter den Außenverteidigern sehr, sehr schlau bespielt. Wolfsburg hat das jetzt auch gemacht. Es gab viele Chancen, die über die Außen entstanden sind. Da frage ich mich so ein bisschen, ob das jetzt so ein bisschen Tagesform ist und dass man sich so ein bisschen verhoben hat in der einen oder anderen Situation oder ob das systemisch ist im Fußball von Hoffenheim. Bin ich mal gespannt, ob sich das verfestigt. Da will mir keiner
ja, von euch. Ansonsten können sie natürlich, ansonsten, also ja, ich fand das gestern auch problematisch. Das war ziemlich wild, was sie da hinten gemacht haben zum Teil. Wobei natürlich auch Wolfsburg in der Offensive eine gewisse Power hat mit Drakowski und auch Gomez, auch wenn er jetzt noch nicht getroffen hat. Mhm. Aber das stimmt schon, das war ziemlich durcheinander zum Teil. Und aber herausragende Leistung natürlich von Baumann.
Ja, definitiv.
Und vielleicht liegt das bei Hoffenheim auch so ein bisschen einfach an diesem riskanten Spiel, was Nagelsmann ja auch bringt. Also die pressen ja auch relativ hoch und gut, die besten Außenverteidiger haben sie jetzt nicht und da kann es natürlich auch mal passieren, dass dann über die Außen was entsteht. Also es kann glaube ich auch daran liegen, dass man eben da ein bisschen höher steht auch.
Ja, kommt sich
gestern natürlich relativ früh raus, also in der trägt dann wahrscheinlich auch ein bisschen dazu bei, dass die Stabilität verloren geht. Mhm.
Und auf der anderen Seite Wolfsburg, ich muss sagen, ich sehe bei Wolfsburg mehr positive Dinge, als ich ehrlich gesagt erwartet hätte. Ich dachte, das wird eine ganz, ganz furchtbare Hinrunde mit viel lethargischen Momenten. Ich glaube auch so etwas bei Julian Draxler zumindest noch im ersten Spiel gesehen zu haben, aber inzwischen muss ich sagen, die mausern sich jetzt wieder ein bisschen zu dem, was ich vor der ganzen Draxler-Debatte über Wolfsburg gedacht hatte. Damals waren die für mich so der Geheimfavorit auf Top 4, weil eben die Belastung fehlt, weil so ein bisschen die Wut drin ist, die letzte Saison gar so vergeigt zu haben. Und ich muss sagen, in dem Spiel gegen Hoffenheim hat mir Wolfsburg sehr gut gefallen.
Ja, weil auch so ein bisschen so Leute wie Schüle und Kruse jetzt eben nicht mehr da sind, sondern jetzt du nur noch Draxler hast, der halt eigentlich keine Lust mehr hat, aber den sie jetzt irgendwie bei Laune halten müssen und sich ja, glaube ich, auch alle größte Mühe geben. Ich finde, weil du halt sagst, dass Draxler so ein bisschen, wenn ich es richtig verstanden habe, der hat natürlich auch so von seiner Art, wie er sich bewegt, das wirkt sehr, sehr lässig. Und wenn es da mal nicht läuft, dann sieht es natürlich immer direkt nach Lethargie aus. Ich ja, finde aber auch, dass es gestern auf jeden Fall eine Steigerung war zu dem Köln. Ich finde, dass sie grundsätzlich ein paar sehr spannende Transfers getätigt haben. Also auch Jan
Ja.
Gerhardt zum Beispiel. Borscheid hat gestern sein Debüt gegeben, glaube ich. Das war sehr ordentlich. Also ich finde auch, dass es eigentlich eine ganz spannende Ausgangslage ist, auch ohne die Belastung mit Europapokal, die du angesprochen hast, um da oben wieder ein bisschen reinzustoßen.
Ja, und vor allem, wir wissen ja auch, dass der Fußball ein schnelllebiges Geschäft ist. Und wenn Wolfsburg jetzt erstmal wieder zwei, drei Spiele am Stück gewinnt, dann hat auch Julian Draxler wieder Spaß daran. Und deswegen glaube ich auch, dass sie die Saison wieder eine gute Rolle spielen können. Also die zähle ich auch auf jeden Fall zu diesen 7, 8 Mannschaften, die da um die europäischen Plätze mitspielen. Und vielleicht kommt es da dann so ein bisschen drauf an, wer vielleicht mal eine Siegesserie starten kann. Und bei Wolfsburg muss man auch sagen, die Defensive steht ja bisher. Also auch wenn sie jetzt ein paar Chancen zugelassen haben gegen Hoffenheim, aber die haben ja noch kein Gegentor bekommen.
Noch kein Tor kassiert, ne?
Das, genau, ich glaube, dass Jeffrey Bruma da wirklich eine gute Verpflichtung war. Klar, Naldo war irgendwie ein schwerer Abgang, wobei Naldo auch in den letzten Spielen irgendwie nicht mehr so sattelfest war. Also da hat man sich ganz gut verstärkt und deswegen glaube ich auch, dass Wolfsburg wieder oben dabei sein wird.
Ich finde den Wechsel von Benaglio zu Castells übrigens interessant und auch richtig. Also ich fand Castells in der letzten Saison, wenn er eingewechselt wurde, immer schon sehr, sehr gut. Und das ist es einfach mal an der Zeit, den zu bringen. Und bislang spielt er echt sehr, sehr gut.
Und was ist
Auch
dann deine
gegen Köln
Meinung
sehr schön.
zur Entscheidung?
Ja, gegen Köln hat er eine so eine sensationelle Parade gehabt, gestern auch eine gute Leistung. Also das ist, wenn wir so die Abwehr ansprechen, die ganz gut steht bei Wolfsburg, da spielt Castells jetzt auch mit rein.
Aber interessante Entscheidung natürlich, Diego Benaglio trotzdem als Kapitän im Amt zu lassen. Aber eben auf der Bank und zu sagen, gut, im DFB-Pokal spielt er. Gustavo ist dann sein Stellvertreter, wenn Benaglio nicht spielt, was derzeit eben in der Bundesliga der Fall ist. Und jetzt im Spiel gegen Hoffenheim kam es dann zu der Situation, dadurch, dass Gustavo sich auch abgemeldet hat für das Spiel, dass Blaschikowski ein Neuzugang Kapitän war. Fand ich interessant. Also spricht ja auch für sein Standing innerhalb der Mannschaft, weil zufällig wirst du ja nicht Kapitän, denke ich zumindest.
Bei Blaschikowski meinst du oder bei Benaglio?
Bei Blaschikowski.
Ja, scheint so zu sein. Also der hat Erfahrung, das ist ein guter Typ. Der kann der Mannschaft, glaube ich, auch noch ein bisschen was mitgeben. Und von daher fand ich das gut, ihn gestern als Kapitän zu sehen. Ich glaube, es gibt einige BVB-Fans, die das wahrscheinlich eher nicht so gern sehen, dass ihr geliebter Kuba jetzt plötzlich Kapitän beim VfL Wolfsburg ist. Aber so ist es jetzt halt. Ja, scheint sich da extrem schnell nicht nur integriert zu haben, sondern da gleich eine wichtige Rolle in der Mannschaft so als Gefüge auch einzunehmen.
Vielleicht sieht ja Dieter Hecking dieses Kapitänsamt auch wie Thomas Tuchel als Relikt aus alter Zeit, das nicht mehr so viel Bedeutung hat. Und deswegen lässt er da Benaglio noch als Kapitän. Weiß nicht. Man sieht das ja auch, glaube ich, bei Freiburg ist ja auch, glaube ich, Julian Schuster noch Kapitän. Der spielt ja auch gar nicht mehr.
Ja, dafür hat bei Hertha jetzt Lustenberger dreht auf, seitdem er nicht mehr die Binde tragen muss. Die Last.
Vielleicht ist das auch ein gezieltes Mittel.
Die Last der Vergangenheit wurde ihm von den Schultern genommen. Ja, Wolfsburg, interessante Mannschaft, wusste man schon vorher. Standortbestimmungsspiel jetzt am Dienstagabend gegen zu Hause gegen Dortmund. Ich denke, da kann man sich darauf freuen als neutraler Fußballfan. Bin ich mal sehr gespannt, wie sie sich da schlagen, ob vielleicht Mario Gomez mal trifft. Man wird es dann sehen. Derzeit Wolfsburg auf Platz 8 mit 5 Punkten aus 3 Spielen. Noch keine Niederlage, noch kein Gegentor. Und jetzt haben wir nur über ein Spiel noch nicht gesprochen, und das ist der FC Augsburg gegen Mainz 05. Damit sprechen wir einmal über ein Team auf Platz 9, was so ein bisschen von allem etwas schon hatte. Ein Sieg, einen Unentschieden, eine Niederlage. Das ist der FSV Mainz 05. Und wir haben den FC Augsburg. Der hatte ein bisschen mehr Niederlagen, nämlich 2 Stück und nur einen Sieg. Deswegen auch der schlechteste Saisonstart seit einer geraumen Zeit, ich glaube sogar 49 Jahren, glaube ich, mich zu erinnern. Aber da bin ich mir, nagelt mich mal auf die Zahl mal lieber nicht fest. Ich musste ein bisschen viel heute recherchieren im Zuge dieser ganzen Skripnik-Sache. Dieses Spiel, es wurde hinten raus überschattet von einem ganz furchtbaren Foul von José Rodríguez an Chor, für das sich auch dann Martin Schmidt in einer, wie ich finde, sehr angenehmen Art und Weise und sehr aufrichtig entschuldigt hat beim Verein und beim Spieler. Das war vollkommen unnötig, in der 91. Minute ihn so umzusäbeln. Und wenn dann später Marvin Hitz sagt, es war sehr blutig, was er gesehen hat, dann hört sich das nicht besonders gut an. Das war quasi so das Nicht-Sportliche im Sportlichen, was das Spiel im Nachhinein überschattet hat. Vorher hatten wir aber einen interessanten Spielverlauf. Mainz geht sehr früh nach einer Ecke, nach einem Kopfball von Mali aus 7 Metern, total frei mit 1-0 in Führung. Und Augsburg, es war nicht so, dass der Stecker gezogen wäre, denn das würde implizieren, dass vorher der Stecker steckte. Augsburg hat dann gar nicht so wirklich viel hinbekommen. Und dann bekommt man in der zweiten Halbzeit den Ausgleich hin mit Stafelidis, mit einem mal wieder tollen Distanzschuss von ihm, und bekommt direkt danach im Gegenzug das 1-2 und dann auch das 1-3 und dann ist dieses Spiel durch. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, Marc, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber ich glaube, Augsburg hat so ein bisschen sein Mojo verloren, und bei Augsburg steckt eine ganze Reihe von Spielern in so einem kleinen Formtief und der Kader ist nicht breit genug und die Stimmung ist nicht gut genug, dass man das von der Bank aus korrigieren könnte. Also man kann es quasi nicht auffangen, dass gleich 2, 3, 4 Spieler da nicht auf dem Level spielen, was sie in der Vorsaison gezeigt haben.
Ja, also ich stelle mir da so ein bisschen die Frage, ob Dirk Schuster, ob der wirklich auch so ein Trainer ist, der eine Mannschaft offensiv weiterentwickeln kann, weil das hat er jetzt bei Darmstadt nicht unbedingt zeigen können, ne? Die haben ja einen ganz anderen Fußball gespielt. Und Augsburg ist jetzt eigentlich eine Mannschaft, die offensiv durchaus Potenzial hat. Also du hast ja Spieler mit Kuh, mit Finn Bogason und auch Bobadilla, das sind ja alles offensiv gute Spieler. Aber man hat eben auch heute gesehen, dass sie da noch nicht so viel zustande bekommen. Und jetzt hat man in der Winterpause viel in der Defensive getan, hat Hinteregger geholt, hat Katscher geholt. Aber ich finde gerade Hinteregger irgendwie noch ein bisschen zu unsicher. Der war auch letzte Saison bei Gladbach noch nicht so stark. Und 7 Millionen ist ja schon relativ viel für einen Verein wie den FC Augsburg. Und wenn das dann eben auch nicht so klappt, dann wird es natürlich schwierig und du offensiv auch nicht so viel Gefahr entwickeln kannst. Deshalb bin ich, wie gesagt, gespannt, ob Dirk Schuster das unter Beweis stellen kann, dass er auch das kann. Und wenn nicht, dann zählt der FCA leider, weil ich sie eigentlich echt gern mag, auch zum Kreis der Abstiegskandidaten diese Saison.
Ja, ich meine, da sind natürlich jetzt noch 31 Spiele zu spielen, aber ja, ich finde tatsächlich, dass man bei Augsburg merkt, jetzt am Beispiel von Kuh. Also der hat sein Mojo irgendwo gelassen, im Urlaub wahrscheinlich. Ja. Bei dem geht einfach nicht viel zusammen. Bobadilla auch, was der für Stockfehler hatte jetzt auch in diesem Spiel gegen Mainz, wie wenig der sich im Zweikampf durchsetzen könnte. Und mein Gott, der Typ ist wie ein Linebacker. Der wiegt 120 Kilo und ist 2 Meter groß, also gefühlt, sag ich jetzt. Der muss jeden mit dem Stiffarm jetzt nicht, aber muss ihn aus dem Weg räumen. Und da kannst du in der Mannschaft noch so einige nennen. Also Dongwon Chi, auch Finn Bogason ist sehr isoliert, finde ich. Der wird aus dem Spiel komplett rausgenommen. Und vielleicht kommt da die Kaderplanung auf den Plan, weil man sich dann eben fragt, na gut, wen kann denn Schuster bringen? Und dann hast du Altintop, wo man nicht weiß, gut, wie geht da die Leistungskurve? Ist die noch auf einem gleichbleibenden Niveau oder geht die vielleicht eher abwärts? Dann hast du Jonathan Schmid, hochinteressanter Spieler, der wurde jetzt auch in dem Spiel gebracht und das hat auf dem Flügel dann auch ein bisschen was bewirkt. Ja, und dann halt ein Katscher, wo du sagst, schon auch ein guter Spieler, aber also
wurde man so als Stabilisator, ne? Aber genau, nicht, wenn du in Mainz 1-3 hinten liegst. Ich meine, klar, der Wechsel war jetzt ein erzwungener Wechsel, weil Chor halt raus musste. Aber das stimmt schon. Da ist dann, stellt sich echt so ein bisschen die Frage, was hinter so einem Transfer die Idee ist. Gerade wenn es halt darum geht, das Spiel auch in der Offensive ein bisschen weiterzuentwickeln. Und ich gebe euch da ganz recht, also dass Augsburg echt auch so eine dieser Mannschaften ist, die dann wahrscheinlich eher gegen den Abstieg spielen und machen halt auch ihre Fehler einfach. Also letzte Woche in Bremen zum Beispiel hätten sie auch mit ein bisschen Pech noch einen Elfmeter gegen sich haben können, weil Hinteregger da sein Gegenspieler im Strafraum quasi niederringt, wo dann selbst Schuster hinterher meinte, hätte natürlich einen Elfmeter verdient gehabt. Also da kommt dann so ganz viel zusammen. Einmal das fehlende Mojo, was ihr sagt, dann plus dann so komische Fehler und eine, ja, doch irgendwie rätselhafte Kaderplanung. Ja.
Es geht jetzt weiter gegen Leverkusen, dann zu Hause gegen Darmstadt und dann auswärts bei Leipzig. Und dann kommt Schalke. Also könnte ich mir noch ein angenehmeres Programm für den FCA vorstellen. Ich bin sehr gespannt, welche Entwicklung die jetzt nehmen, so auf eine Sicht von 4 bis 5 Spielen. Und damit meine ich jetzt gar nicht so sehr auch nur von den Ergebnissen her, denn Ergebnisse sind zwar das, was in der Tabelle seinen Niederschlag findet, aber es ist ja auch nur ein Teil der Wahrheit. Mich interessiert wirklich, welchen Fußball der FCA spielen wird, denn es kommen jetzt Spiele, wo man den Ball haben wird und es, also Darmstadt, und es kommen Spiele, wo man den Ball nicht haben wird, zum Beispiel gegen Schalke, und es kommen Spiele, wo man ganz, ganz fies ins Gegenpressing läuft, nämlich gegen Leverkusen und gegen Leipzig. Das heißt, man kriegt jetzt jede Geschmacksrichtung mal so ein bisschen mit und wird dann sehen, ja, wird der FCA überhaupt darauf reagieren? Da bin ich eben mal gespannt, ob es da überhaupt verschiedene Grundordnungen oder Spielstile oder Systeme zu sehen gibt. Und auf der anderen Seite Mainz mit einem, ja, freakigen Saisonstart. Erst gegen Dortmund 2:1 verloren. Das Ergebnis ist allerdings weniger deutlich, als das Spiel war. Der Anschlusstreffer fiel ja da mit der letzten Aktion des Spiels quasi. Dann gegen Hoffenheim ein tolles Spiel hingelegt, aber hat leider ein 4:1 aus der Hand gegeben. Das ist dann auch nicht ganz so perfekt. Und jetzt eben in Augsburg 3:1 gewonnen, aber auch wieder dieses Phänomen zu erkennen gegeben, nach einer 1:0 Führung auf eine komische Art und Weise anfälliger zu werden. Also das 1:1 hatte sich angedeutet.
Ja, und also Freak, ich trifft schon, wenn du dir auch mal das Torverhältnis anguckst, 8:7 nach 3 Spielen, das ist schon spektakulär.
Ja, stimmt, 8:7, ja, das ist... Das ist so.
Also davor steht, ich habe gerade die Tabelle hier vor mir, davor steht der VfL Wolfsburg 2:0 Tor. Also, ja. Der ist vom Unterhaltungswert bei Mainz auf jeden Fall
ganz schön.
Das eine ist ein Graubrot, das andere ist ein Mettbrot. Ja. Ach ja, schauen wir doch einfach, was uns Mainz noch so anbietet. Es geht jetzt weiter auswärts bei Werder, habe ich vorhin schon angesprochen.
Aber ich finde es trotzdem, wenn ich das nochmal sagen darf, einfach immer wieder irgendwie ist Mainz für mich ein Phänomen, weil die es immer wieder schaffen, so starke Spieler zu holen, die einfach keiner auf dem Zettel hat. Ich glaube, über Cordoba und Muto müssen wir nicht mehr reden. Waren letzte Saison schon da. Die hat auch Christian Heidel geholt, aber für mich wirkt auch die neue Führung unter Ruven Schröder irgendwie sehr gut. Also der hat sich in den Interviews bisher, finde ich, immer ordentlich geäußert. Ich finde auch, dass der Jubamin, ob man ihn so ausspricht, Jubamin, dass das ein guter Transfer war. Also der hat mir gut gefallen. Der stabilisiert das da ganz gut, hat auch ein ganz gutes Auge. Also wo man immer wieder diese Spieler herholt, die keiner kennt, die dann aber wirklich auch direkt auf Bundesliga-Niveau spielen können, das ist durchaus schon eine Qualität, die Mainz 05 auszeichnet. Und gut, man hat jetzt die ersten Spiele auch irgendwie dann ein bisschen Pech gehabt. Also in Dortmund hat man ja wirklich auch gut mitgehalten. Das musst du ja auch erstmal schaffen. Und gut, gegen Hoffenheim, dass man da so einbricht, das kann verschiedene Gründe haben. Aber man sieht einfach schon, dass in diesem Kader was drinsteckt und dass der Kader auch sehr gut ausgewogen ist.
Ja, definitiv. Sehr spannende Entwicklung, die Mainz genommen hat in den letzten Jahren, und man kann mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt.
Jetzt kann man natürlich auch fragen, ob es für Mainz eher ein Vorteil oder ein Nachteil ist, jetzt in Bremen antreten zu müssen, nachdem Skripnik weg ist, mit jetzt dem neuen Trainer und mit möglicherweise einer neuen Aufstimmung.
Ja.
Aber das ist eine total spannende Konstellation.
Definitiv, vor allem die Mainz haben da eher schlechte Erinnerungen dran, die waren schon so einige Male für Werder Aufbaugegner, unter anderem ja erstes Spiel von Viktor Skripnik, ja. 3:1 oder 3:2, so relativ glücklich zwar, aber immerhin waren das die ersten 3 Punkte, die er damals geholt hat, nachdem dort weg war. Ja, können wir gespannt sein, wir werden es jetzt dann sehen, denn es ist ja englische Woche und das ist schön. Ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt, zum einen Marc Wiese, @sportwiese bei Twitter, vielen Dank, lieber Marc.
Ja, danke auch für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und lieben Dank auch an Hendrik Buchheister, @h_Buchheister bei Twitter. Vielen Dank, Hendrik, für deine Zeit.
Ja, auch Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Die nächste Schlusskonferenz gibt es irgendwann am Donnerstag, entweder nachmittags oder nachts. Mal gucken, wann ich dazu komme. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.